So, willkommen zur letzten Folge von Hand aufs Herz im Jahr 2023. Mein Name ist Markus Götz und das ist der offizielle Podcast der Liqui Moly Handball Bundesliga, der mit Abstand stärksten Handballliga der Welt. Wir haben heute ein Novum bei Hand aufs Herz, denn zum ersten Mal überhaupt ist ein Gast zum dritten Mal da. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ach Gott, wie langweilig. Aber da seid ihr komplett auf dem Holzweg. Finde ich zumindest. Denn der Mann, von dem ich spreche, der war bis 2022 ein absoluter Fixpunkt in der Handball-Bundesliga. Fünfmal MVP, zweimal deutscher Meister geworden mit den Löwen, einmal DHB-Pokalsieger. Für mich definitiv einer der genialsten Mittelleute in der Geschichte des Sports. Und bis Sommer 2022 haben wir in der Tat seinen gesamten Lebens- und Karriereweg schon hier besprochen. Aber was ist danach passiert? Er ist ja zurückgegangen in sein Heimatland, die Schweiz, und er spielt dort immer noch Handball. Und wie? Und das im zarten Alter von 40. Und für die Schweizer Nationalmannschaft spielt er auch noch. Und rein zufällig ist er ja im kommenden Januar, und das ist nicht mehr lange hin, ein Riesenturnier in Deutschland, die Handball-Europameisterschaft 2024, Eröffnungsspiel im Düsseldorfer Fußballstadion, Weltrekordspiel, über 50.000 Zuschauer werden da sein. Deutschland gegen die Schweiz, und unser Gast wird dort eine ganz tragende Rolle spielen. So, und dann ist er mittlerweile auch Experte im deutschen TV, dein Experte. Und ganz nebenbei wird er im kommenden Sommer seine aktive Karriere, wie er uns verraten hat, das nehme ich schon mal vorweg, definitiv beenden. Und dann wird er Schweizer Nationaltrainer. So, Leute, und wenn das nicht genug Gründe waren, um ihn jetzt ein drittes Mal einzuladen, dann weiß ich auch nicht. Ich kann euch nur sagen, ich habe mich keine einzige Sekunde gelangweilt, und euch wünsche ich das jetzt natürlich auch. Habt ganz viel Spaß und Vergnügen mit Hand aufs Herz, Folge 103 und Andi Schmid. So, jetzt ist der Kerl seit 2022 nicht mehr bei den Löwen. Und wo treffe ich ihn? Bei den Löwen. Andi, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Also, Dankeschön für die Einladung.
Ich freue mich wirklich sehr, dass das klappt. Bei den Löwen, das wird den einen oder anderen überraschen. Also, wir sind tatsächlich ganz in der Nähe von den Löwen, ein paar Kilometer, ein Steinwurf quasi, ein Handballwurf vom Trainingszentrum der Rhein-Neckar-Löwen entfernt. Was machst du hier um alles in der Welt?
Ja, das gehört zu meiner Trainerausbildung. Also, ich bin mitten in meiner Trainerausbildung in der Schweiz, habe die A-Lizenz bereits in der Tasche. Jetzt geht es noch um den Berufstrainer, den wir in der Schweiz auch machen müssen, sollen, dürfen.
Das ist die Bezeichnung, also quasi, das ist der höchste Trainerschein dann quasi,
genau.
Der Berufstrainer.
Genau, das geht darum, dass man nicht nur Handballtrainer, das geht nicht nur um Handball, sondern es sind Fußballtrainer dabei, Eishockey-Trainer, Ski, Alpin, alles. Und, das,
ah, okay.
Genau. Und dann ist Teil davon ist eine Arbeit über 60 Seiten, und da ist ein Kapitel davon eine Hospitation bei einem Profiverein, und da waren die Löwen relativ naheliegend. Und
das ist eine Riesenüberraschung.
Riesenüberraschung, und Sebastian Hinze hat da natürlich eingewilligt, dass ich da vorbeikommen darf.
Okay, und dann musst du 60 Seiten drüber schreiben?
Nicht 60 Seiten über die Hospitation, der ganze Bericht ist dann 60 Seiten.
Und ein Teil davon ist die, genau, Hospitation?
Genau.
Okay, du bist ein vielbeschäftigter Mann. Also, ich kann das ja verraten, wir zeichnen am Montag nach dem Melsungen-Magdeburg-Spiel auf. Da warst du gestern als dein Experte. Am Samstag noch in der Schweiz gespielt für deinen Club Kriens Luzern in Bern. Samstag in Bern, Sonntag in Kassel. Montag hier in Kronau-Östringen. Straffes Programm, Andi.
Ja. Es ist, wenn man es so sieht, ist es straff. Ja. Das kann ich so sagen. Aber es ist ja im Endeffekt, hat alles seinen Grund. Ich mache alles liebend gerne. Das heißt, ich spiele liebend gerne noch für meinen Verein in Luzern. Dann mache ich diese Aufgabe bei Dein auch sehr gerne, weil es einfach eine Horizonterweiterung ist für mich. Ich sehe das die Kombination zwischen Spaß und Beruf. Es ist so für die Zukunft ein paar Aspekte in meinen Rucksack reinzupacken, die Spiele anders zu betrachten, das hilft mir. Mhm. Und der dritte Teil, ja, die Trainerausbildung ist auch ganz, ganz wichtig, weil es der Grundstein legt für meine Zukunft. Es gibt Phasen, wo es viel ist, ja. Aber im Endeffekt geht es alles um Handball, und Handball ist meine Leidenschaft, und das ist neben meiner Familie das Wichtigste, und deswegen gibt es Phasen, wo es ein bisschen strenger oder härter ist.
Das ist man ja gewohnt als Top-Athlet.
Ja, ja es ist, ich sage mal, man ist so ein bisschen, wie sagt man, resilient gegenüber solchen Sachen, weil es einfach Phasen gibt in einer Saison, wo es tougher zu und her geht. Da musst du bereit sein, da musst du auch mal den Kopf nach unten halten und durch. Und deswegen bin ich mir das aus der Mühle Handball-Bundesliga schon ein bisschen gewohnt.
Jetzt hast du eigentlich wunderbar aufgezählt, warum wir uns heute zum ersten Mal über unsere Geschichte von Hand aufs Herz zum dritten Mal mit dir treffen. Die ersten beiden Male natürlich noch mit Schmiso. Ja. Klar, bis 2022, solange du bei den Löwen warst, da hatten wir dich natürlich voll auf dem Radar, ja, und haben mitgekriegt, was so los ist bei dir, handballerisch und auch sonst ein bisschen. Aber seither bist du in der Schweiz und du wirst nach dieser Saison deine Spielerkarriere beenden, bist aber im Moment noch mittendrin. Du wirst dann Schweizer Nationaltrainer, so. Und dann steht da ja noch so ein komisches Turnier an jetzt im kommenden Januar. Wo wir auch ganz genau drauf gucken werden, was du da so machst. Deswegen, das ist doch eine wunderbare Gemengelage, um sich nochmal mit dir zu treffen. Deswegen freuen wir uns so sehr, dass das zustande kommt. Jetzt, weil du jetzt gerade, du warst heute schon bei den Löwen im
Training?
Genau,
heute Morgen, ja.
Und, wie guckst du gerade so auf die Löwen?
Ja, ich gucke natürlich auf meinen Verein. Also es ist schon eine spezielle Beziehung. Klar, auch wenn ich die Spiele im Fernsehen verfolge, wenn ich sehe, was sie machen, war es speziell, heute da zu sein. Ich habe zu Sebastian gesagt, wo ich so die Trainingsqualitäten so gesehen habe, habe ich mich wirklich gefragt, war ich auch mal so schnell wie die Spieler da auf der Platte? Also es ist schon eine hohe Intensität. Die Löwen sind, ich sage, mitten auf der Suche nach einem neuen Weg, oder nicht mitten, sind schon relativ fortgeschritten, mit einem Trainer, der einen Plan verfolgt, mit einem Verein, der sich jetzt auch neu aufstellt für die Zukunft, mit Uwe als sportlichen Leiter. Und ja, klar, man sieht einfach auch, wie schnelllebig das Ganze ist. Es sind nicht mehr viele Spieler da, die mir noch nahe stehen aus meiner Zeit. Und da sieht man schon auch, dass man, ja, dass im Sport einfach extrem schnell vorangeht und dass das einerseits schön ist, weil es immer weitergeht, aber andererseits auch ein komisches Gefühl, weil man das Ganze anders kennt und es entwickelt sich weiter und nicht, man geht vergessen, überhaupt nicht, aber es geht voran und das muss man akzeptieren und das erkennt man in solchen Situationen immer wieder.
So, ich meine, du warst 12 Jahre bei den Löwen, ja? Du warst der Löwe. Wie war es vom Gefühl her jetzt, zumindest auf ein paar altbekannte Gesichter zu treffen? Also Patrick Rötzky zum Beispiel, noch fällt mir sofort eins, Michael Appelgren natürlich auch, Kohlbacher, kriegen wir schon noch ein paar zusammen.
Ja, so es gibt schon noch ein paar. Ja. Ja, es ist immer wieder schön, sich auszutauschen, da ist auch eine persönliche Bindung entstanden natürlich über die Jahre.
Konntest du die pflegen jetzt, seit du, also sind ja fast 1,5 Jahre, die du weg bist jetzt?
Es gibt schon 3-4 Spieler, wo man wirklich eng im Kontakt bleibt, also Patrick Rötzky ist sicherlich einer von denen, wir telefonieren, ich sage es fast schon wöchentlich und ja, also es ist immer wieder schön, nicht nur über alte Zeiten zu reden, sondern auch zu sehen, wie die Entwicklung weitergeht, wie sie sich jetzt fühlen. Sie sind auch irgendwo doch am Ende auf der Schlussgeraden oder auf der Zielgeraden ihrer Karriere. So ein bisschen diese Informationen zu kriegen, das ist extrem spannend und schön.
Fieberst du noch mit den Löwen? Guckst du die Spiele? Bist noch mit dem Herzen dabei? Ärgerst dich, wenn sie verlieren? Wie viel Emotionalität steckt noch drin?
Es war mehr am Anfang, also letzte Saison war es wirklich schwierig. Ich konnte anfangs der Saison hatte ich wirklich Schwierigkeiten, auch die Spiele zu sehen, weil es mir im Herzen wehtat.
Ehrlich?
Ja, das muss ich schon so sagen. Es war einfach so, weil du bist 12 Jahre da, das ist dein Verein, das ist deine Region, die Leute kennst du und dann siehst du plötzlich die in der vollen SAP-Arena spielen und ich bin nicht mehr Teil davon.
Und dann gewinnen sie auch noch den Pokal.
Ja, das war dann schon in der Rückrunde. Ich hatte eher so wirklich Schwierigkeiten in der Hinrunde, dann nicht irgendwie, wenn sie gewonnen haben oder wenn sie verloren haben, einfach so das Dabeisein und Teil davon zu sein.
Das klingt ja fast wie ein Trennungsschmerz.
Ja, es ist ein Trennungsschmerz. Ja, ja? Es ist ein Trennungsschmerz.
Also man trennt sich zum Beispiel von der Frau und man sieht sie und es tut noch verdammt weh. So klingt es ein bisschen.
Ja, es ist vergleichbar. Also es ist wirklich vergleichbar. Es war ein Trennungsschmerz, weil es ein Drittel meines Lebens haben wir hier verbracht, ja. Und mehr als die Hälfte meiner Profikarriere habe ich in diesem Verein verbracht und deswegen hat das schon das ein oder andere Mal hat das wehgetan obwohl ich es ja bewusst entschieden habe, aber auch wenn man bewusste Entscheidungen trifft, wenn man sich von einer Frau trennt, ist die Entscheidung auch bewusst, aber trotzdem gibt es Momente, wo man diese Person dann vermisst oder den Partner vermisst, und die Löwen waren ein langer Partner von mir.
Du bist ja auch nicht weggegangen von den Löwen, weil du es ganz furchtbar hier fandst, sondern weil du einfach den nächsten Schritt in deinem Leben gegangen bist. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja auch immer irgendwo, finde ich, eine Würdigung für das, was davor war. Das ist ja nicht einfach nur dann abgeschnitten und alles weg und blöd. Deswegen,
Ich glaube, die Trennung war für beide Seiten war die gut. Ich glaube, die war einerseits für mich gut, weil ein neuer Lebensabschnitt sollte beginnen, für mich und meine Familie, sportlich auch. Mhm. Und für die Löwen war es auch gut. Also ich, der sehr viel Raum eingenommen hat in dieser Zeit, lässt nicht viel Platz für andere zur Entfaltung. Und das hat auch dem Verein gut getan, sich so ein bisschen zu emanzipieren, auch von gewissen Persönlichkeiten, und ihren neuen Weg zu finden und mit einem neuen Trainer. Und deswegen war das für beide Seiten richtig. Mhm.
Weil du es gerade sagst, diesen Raum, den hast du natürlich nicht nur, aber vor allen Dingen auf dem Spielfeld, auf Rückraummitte eingenommen. Wie schaust du auf Juri und seine Entwicklung, Juri Knorr?
Ja, also ich probiere in jeder Situation, wo ich gefragt werde, Juri zu verteidigen, weil ich weiß, wie
viel... Musst du gar nicht, ich habe ihn nicht angegriffen.
Nee, aber ich weiß, dass natürlich viel über Juri gesprochen wird und auch kontrovers diskutiert wird. Seine Leistung wird immer wieder extrem beäugt. Logisch, weil er eine wichtige Funktion hat, weil er einer der besten Spieler ist, klar. Aber der Junge ist 24. Und das ist... Wenn ich manchmal dann zurückdenke, mit 24 konnte ich noch in der Schweiz ein bisschen Handball spielen.
Und niemand, da warst du bei Amicizia, genau, wenn ich jetzt richtig rechne. Ja?
Und wenn ich jetzt sehe, was er für eine Last bereits trägt, beim Löwen geht es ja noch, finde ich, weil es ein Vereinshandball ist, weil wir in Vereinshandball stecken, aber Nationalmannschaftsebene ist natürlich schon brutal. Und ich finde, er geht eine normale Entwicklung durch. Das heißt, es gibt gute Spiele wie schlechte Spiele, es gibt gute Momente wie schlechte Momente. Und da muss er bei sich bleiben und muss das auch irgendwo durch akzeptieren. Weil ich glaube, das ist das, was ich erfahren habe oder erlebt habe. Je älter ich wurde, desto weniger hatte ich Angst vor dem Scheitern. Und in diesem Alter, wo er steckt jetzt, ist diese Gefahr noch da, dass man Angst hat zu scheitern? Was passiert, wenn wir verlieren? Was passiert, wenn ich nicht gut spiele? Und ich glaube, das ist völlig normal, dass man das noch hat. Und dann passiert das natürlich auch. Und wie gesagt, im Alter hast du dann irgendwann das Gefühl, so die Lust fürs Gewinnen, die Lust, etwas zu erreichen, ist dann irgendwo größer. Und man akzeptiert auch das Scheitern, weil es einfach zu einem normalen Sporterleben, wie auch Privatleben, dazugehört.
Mhm. Weil wir gerade bei den Löwen sind, noch ganz kurz, weil er auch ein ganz langer Fahrensmann ist an deiner Seite, mit dem du so lange bei den Löwen gespielt hast. Uwe Gensheimer hat ja auch bekannt gegeben, dass er seine Karriere jetzt beendet zum Saisonende und wird ins Management wechseln bei den Rhein-Neckar-Löwen. Was bringt er da mit, außer seiner Handballerfahrung, was ihn für diesen Job qualifiziert?
Ja, seine Persönlichkeit, also schon nur mal seine Außendarstellung, also für den Verein extrem eine wichtige Position. Er hat ein gutes Netzwerk, er hat viel erlebt als Spieler, er weiß, was man als Spieler oder was der Verein für Spieler braucht. Aber er muss sich da reinfuchsen, also das wird auch nicht von heute auf morgen gelingen, aber ich glaube, das weiß er. Und das weiß der Verein, und ich glaube, das ist ganz ein entscheidender Punkt. Da wird er sich reinfinden müssen. Und dass man einen Uwe Gensheimer, der hier 95% von seiner Karriere verbracht hat, mit einem kurzen Abstecher nach Paris, dass man den nach seiner aktiven Karriere im Verein behält, liegt auf der Hand. Und
gebürtiger Mannheimer, ja,
genau,
immer hier gewesen. Ja.
Ein Steinwurf von der SAP Arena aufgewachsen, also es wäre nicht clever gewesen, so einen Mann ziehen zu lassen.
Ja, auch da Transformation, Entwicklungsprozess bei den Rhein-Neckar-Löwen. Das ist das, was du ja gerade schon geschildert hast. Lass uns auf dich gucken und deinen Weg, den du genommen hast, nachdem du die Löwen verlassen hast, da im Frühsommer 2022, erinnere mich noch gut an dein Abschiedsspiel, habe ich heute nochmal dran gedacht, als ich hergefahren bin, logisch mit den Gedanken auf unser Gespräch. Sehr emotional. Ja?
Das war's, ja.
Nicht nur für dich, nee, auch für die Leute drumherum. Wie ist das Leben in der Schweiz, zurück in der Schweiz?
Schöner, als ich es mir erhofft habe. Also ich habe es mir schon schön erhofft, aber es ist wirklich nochmal ein Stück schöner, cool. Weil ich weil ich einfach das gefunden habe, was ich lange gesucht habe. Diese Ruhe, dieses Familienleben. Okay, jetzt ist natürlich, eingangs hast du gesagt, ich bin jetzt 3 Tage unterwegs. Also normalerweise habe ich diese Ruhe in der Schweiz. Raus aus diesem, ich sage, aus diesem Druck, aus diesem permanenten Druck von der Handball-Bundesliga, auf diesen permanenten Fokus. Also ich habe schon auch logischerweise noch einen Ehrgeiz in mir drin, dass ich die Spiele gewinnen will, aber es ist anders geworden. Mhm. Meine Familie, die sich richtig gut zurechtgefunden hat, meine Kinder oder unsere Kinder, die eingeschult worden sind, die beide Handball und Fußball spielen.
Die sind beide geboren hier, oder?
Die sind beide in Heidelberg geboren.
In Heidelberg geboren. Also die kannten ja die Schweiz bislang nur vom Urlaub quasi. Ja?
Nur von Weihnachten
und Sommer. Und deine Frau ist auch keine Schweizerin, die kommt aus Norwegen. So, also die leben jetzt zum ersten Mal in der Schweiz. Und denen geht es auch gut, denen gefällt es auch?
Meine Frau hat schon 2 Jahre in der Schweiz gelebt, bevor dass wir ins Ausland Abenteuer gestartet sind.
Ah, okay.
Aber denen gefällt es richtig gut. Ja. Ist auch schön. Oma, Opa ist in der Nähe, also auf meiner Seite, meine Mama und Papa. Dann meine Schwester mit Cousin und Cousine, die wohnen sogar im selben Haus wie wir. Also es ist schon sehr idyllisch und auch wenn es jetzt ein deutscher Podcast ist, aber ich muss es sagen, die Schweiz ist wirklich extrem lebenswert. So ist das
normal. Wieso sollst du das hier nicht sagen?
Ja, ich muss hier nicht in Tourismus... Ich bin ja nicht Tourismusdirektor der Schweiz, aber es ist wirklich einfach schön, weil es sehr idyllisch ist, weil ich als strukturierter Mensch diese Organisation schätze, diese Pünktlichkeit schätze, die Sicherheit schätze. Und von der Landschaft her gibt es auch einiges her. Also wir wohnen eine halbe Stunde von der Seilbahn zum Skifahren. Wir wohnen 5 Minuten vom See weg.
Vom Vierwaldstättersee.
Vierwaldstättersee, genau.
Du hast mir mal ein Bild gezeigt von deiner Terrasse. Also
da lässt sich's leben.
Ist so schön. Wirklich einfach nur
es
schön.
Es ist wirklich schön, ja. Und das ist
übrigens völlig ohne Neid. Es ist doch wunderbar, wenn es euch da gut geht. Ja? Also super.
Das ist schön. Das freut mich. Ja, aber das ist das, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Und das ist, es gibt Momente, wo ich logischerweise Deutschland vermisse, weil Deutschland ist das prädestinierte Land für den Spitzensport. Also das kann man so unverblümt sagen. Wenn man jetzt wieder da ein bisschen in Hallen unterwegs ist in Deutschland, das ist unglaublich, ob das Kassel ist oder Flensburg oder Kiel oder sonst wo, das ist unglaublich, was hier passiert. Und als Spitzensportler vermisse ich das, aber da ich 40 Jahre alt bin, bin ich nicht mehr mit voller Seele und vollem Leib Spitzensportler.
Ja, zum Thema Spitzensport in Deutschland werde ich dir nachher noch eine Frage stellen, aber das kommt ein bisschen später. Ich würde gerne noch kurz in der Schweiz bleiben. Ich hab heute noch mal so ein bisschen quer gegoogelt, einfach an die Schmied reingeschmissen in die Maschine und dann bin ich auf was gestoßen, da musste ich so schmunzeln und zwar auf, ich kann das nicht aussprechen, ich versuche es dort, auf den Samstigsjass. Ja? War das schon?
Das war schon, ja. Das war schon.
Also, ich bin in Süddeutschland aufgewachsen, wie man ja hört. Ja. Und in meiner Kindheit hatten wir ARD, ZDF, Südwestfunk, Bayern 3, Österreich 1 und 2 und Schweizer Fernsehen. So. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, es hat mich als Kind schon fasziniert. Da war das, glaube ich, aber dienstags.
Donnerstags.
Oder Donnerstags.
Ja.
Hieß es so, oder?
Ja, es gibt es immer noch.
Sensationell. So, ja. Also, und übrigens, das Kartenspiel kenne ich.
Okay.
Ich habe in Heidelberg studiert, wir haben das, kein Witz, wir haben das immer in unserer Studenten-WG gespielt.
Mit Schweizer Karten?
Das waren, glaube ich, Skatkarten.
Nee, es gibt zwei Schweizer Karten.
Es hieß auch Jass auf jeden Fall. Okay. Vielleicht ist das, auch, das ist auch völlig wurscht. Aber was ich sagen will, ich habe schon als Kind, mich hat es völlig fasziniert, wie die Leute da vollkommen ruhig, und haben Karten gespielt. Und als ich das dann heute gegoogelt habe, dass du da zu Gast warst, da musste ich so lachen. Also du spielst das auch gern, oder wie?
Das früher habe ich das, ich sage jetzt mal zwischen 16 und 20, haben wir jeden Freitagabend mit den Kumpels Bier getrunken und gejasst, jeden Freitagabend.
Sensationell. Also, ja. Und das war für mich so, weißt, so ein typisch Schweizer Bild, das bei mir hängen geblieben ist. Ja? das ist kein großes Spektakel und Show und wie beim Pokern oder irgendwo in Las Vegas, sondern da sitzen die Leute, ist das heute noch so? Ja? Weil das ist ja super populär in der Schweiz, glaube ich.
Ja, ja, ist extrem populär. Also viele, viele Schweizer können jassen und das ist, was man... Was
und
man
auch die Sendung.
Die Sendung ist auch extrem populär. Ja, ja. Das ist Donnerstagsjass, sagt man, und Samstagsjass.
Samstagsjass.
Und Donnerstags ist wirklich, ich glaube, jeden dritten Monat, ich wage mich jetzt auf die Äste hinaus, weil ich es nicht ganz weiß, aber es gibt, den Donnerstagsjass gibt es wirklich von, wird so wie ein Zirkus, das geht von Stadt zu Stadt und da ist wirklich, oder von Dorf zu Dorf und da gibt es wirklich ein Dorffest, da sind dann keine Ahnung, 1000 Leute mit Musik und Essen und dann wird die Fernsehsendung ausgestrahlt. Also es ist ja in der Schweiz ist das schon beliebt, diese Sendung.
So, damit ist dann klar, dass du ein Star aus der ersten Kategorie in der Schweiz bist, wenn du in solchen Sendungen sitzt, oder?
Ja, ich weiß nicht. Vielleicht war es auch Dezember und sie haben niemanden gefunden. Ich weiß nicht. Also als Handballer bist du doch nicht dann bist du nicht auf der A-Linie, sag ich mal.
Aber wie ist es jetzt mal tatsächlich im Vergleich zu hier? In der Heidelberger Mannheimer Gegend, wo du 12 Jahre gelebt hast oder grundsätzlich in Deutschland, wenn du dich in Luzern oder irgendwo in der Schweiz in der Öffentlichkeit bewegst, ist es ein Unterschied zu hier? Weißt du, wie die Leute auf dich reagieren?
Ich sage, in der Schweiz sind natürlich die Leute einfach zurückhaltender.
Das ist so,
oder? Ja, also du hast du da irgendwie das angeeignet, dass du das merkst, wenn Leute dich erkennen, wie sie dich anschauen. Genau, und das, ja, also die Leute sprechen dich nicht an in der Schweiz. Aber ja, also die Leute in Luzern, also jetzt nicht jeder, aber wenn ich durch die Straße gehe, dann drehen sich schon ab und zu Leute um und schwätzen kurz miteinander. Ah, das war doch vielleicht der Handballer, aber jetzt nicht irgendwie so wie hier, wo sie dich dann wirklich auch ansprechen, konkret auf ein Spiel. Von dem her ist alles
du musst nicht jeden Tag Selfies dann machen.
Nein, ich bin auch nicht jeden Tag in der Stadt. Also ich bin gerne zu Hause.
Okay. So, handballerisch. Wie müssen wir uns das vorstellen? Jetzt im Vergleich zur Handball-Bundesliga. Niveau, Tempo. Das, was du jetzt seit 1,5 Jahren dort in Kriens-Luzern erlebst und spielst.
Es ist eine schwierige Frage oder ist echt schwierig zu beantworten, weil ich kann es selber nicht richtig einschätzen. Also das Niveau ist nicht extrem ein Unterschied.
Also nur mal ganz kurz, ihr habt gegen Hannover gespielt in dieser Europapokalrunde, ja? Und ihr habt in Hannover unentschieden gespielt. So, also so nur mal als Anhaltspunkt, mhm. Ja?
Ja, und wenn man auch sieht, Flensburg verliert oder die Kadetten aus Schaffhausen schlagen die SG Flensburg-Handewitt. Das ist auch ein Statement und ich finde, das Niveau ist nicht ein riesen Unterschied. Das Ganze drumherum macht das Ganze anders. Weil wirklich, es wird teilweise in der Schweiz noch in Schulsporthallen gespielt, speziell bei uns. Also wir haben wahrscheinlich die in Anführungszeichen die schlimmste Halle in der Liga.
Graue Halle, oder?
Ja, genau. Und das ist wirklich eine Schulsporthalle. Und ich glaube, das macht das Ganze wirklich anders als wirklich in Deutschland. Wir haben in der Schweiz aber auch da Fortschritte erzielt. In Schaffhausen steht eine super Halle. In Winterthur steht eine gute Halle in Bern. Mhm. In Luzern kommt jetzt auch eine, ich glaube 2025. Also ja, da bewegt sich schon was. Und das Niveau ist... Die Spitzenteams können gegen die Bundesligisten partiell mithalten, so ist das. Mhm. Und Schaffhausen kann sie auch schlagen. Schaffhausen ist das sicherlich die stärkste Mannschaft und der Verein, der sich am ehesten mit einem Bundesligisten vergleichen kann.
Weil du hast es ja selber vorhin schon gesagt, du bist mittlerweile 40. Ja? Spielst immer noch Profi-Handball, grundsätzlich mal sensationell. Also bei Torhütern hat man das ja immer mal wieder, aber bei Feldspielern ist es echt extrem selten. Ja? Und dann auf dem Niveau... Hast du auch eine Verletzung gehabt zu Beginn der Saison? Wie geht es deiner Achillessehne?
Alles gut, hat sich wieder gut entwickelt. Gut,
also Heilfleisch funktioniert auch noch immer. Wie ist es von der körperlichen Belastung im Vergleich zur Bundesliga? Jetzt in den 1,5 Jahren in der Schweiz?
Die ist geringer.
Das hast du ja aber auch bewusst, glaube ich. Das war ja auch ein Teil womöglich deiner Entscheidung.
Genau, oder? Also ich habe auch gemerkt, dass ich natürlich hier an die körperlichen Grenzen stoße in der Bundesliga. Ich bin speziell in den letzten Jahren bin ich wirklich nach Spielen, wo es eng zu und her ging, gegen THW oder gegen Flensburg, bin ich wirklich am nächsten Tag aufgestanden und habe das Gefühl gehabt, ich kam unter den LKW gestern Abend und deswegen war das schon auch eine körperliche sage Grenzerfahrung und ich habe gewusst, ich kriege das nicht mehr hin und dann werde ich meinen Ansprüchen auch nicht mehr gerecht und das ist in der Schweiz natürlich schon weniger, ich sage jetzt mal, die körperliche Beanspruchung und jetzt auch in meinem zweiten Jahr gibt mir der Trainer schon auch Freiheiten, weil er weiß, okay, es ist ein Übergangsjahr für die Mannschaft, ich bin nächstes Jahr nicht mehr da, also es ist auch sinnvoll für meinen aktuellen Verein, dass Leute spielen, die nächstes Jahr auch da sind.
Jetzt habe ich natürlich schon mir überlegt, so ganz genau sehen wir ja nicht, was du da jeden Tag machst in der Schweiz. Ja? Und da habe ich gedacht, da muss ich mal einen anrufen und fragen.
Wahrscheinlich den Fabi Böwe.
Muss man fragen, was der Schmied da so noch kann eigentlich. Klar, wir lesen natürlich Zahlen und so, ja? Aber man hört es ja lieber aus erstem Munde. Und deswegen habe ich einen angerufen, den du, glaube ich, ganz gut kennst. Und der spricht jetzt über den Spieler Andy Schmid.
Es ist beeindruckend, was er weiterhin leistet, trotz seines Alters. Eigentlich ist er eine Ikone unserer Sportart. Für mich gehört er in die Kategorie Kobe Bryant, Leo Messi, Cristiano Ronaldo und so weiter. Also es ist wirklich unfassbar, wie er unsere Sportart geprägt hat und wie er sie weiterhin prägt. Jeden Tag.
Den kennst du, oder?
Den kenne ich. Ich muss dazu sagen, ist der sportliche Leiter von unserem Verein.
Also Nick Tominetz.
Nick Tominetz, genau, ist der sportliche Leiter von unserem vom HC Krems Luzern. Ist auch ein guter Freund von mir, deswegen wahrscheinlich diese Lobeshymne. ja, er übertreibt da natürlich, aber es ist klar schön, von ihm sowas zu hören.
Das kam aus tiefstem Herzen.
Ja, das kann, ja, der ist
ein, das meint er so.
Ist ein richtig geradeaus Typ. Er sagt, was er denkt, trägt das Herz auch auf der Zunge und ja, verstehe mich super gut mit ihm. Hat auch wir sind auch ein bisschen ähnlich geprägt. Ist sehr ist einfach Handball begeistert.
War ja selber ein Top-Handballer. Schaffhausen, glaube ich, gespielt
bei den Kadetten. Top-Handballer würde ich jetzt nicht sagen.
Ja, gut, jetzt.
War ein solider Handballer.
Also gut. Danke.
Nein,
nicht, dass ich hier eine Legende stricke.
Er war ein guter Handballer und ist jetzt auch, geht völlig auf in seinem neuen Berufsfeld. Ist mega Handball interessiert, kennt wirklich jeden und ist prädestiniert für diesen sportlichen Leiterposten und hat sicherlich auch handballerisch in diesem Bereich eine große Zukunft.
Weißt du, wenn du in meinen handballerischen Sphären unterwegs warst, da ist einer, der bei Kadetten Schaffhausen gespielt hat, der ist ein Top-Handballer.
Das ist die Perspektive quasi. Die Kadetten Schaffhausen sind top, aber nicht jeder Handballer, der dort gespielt hat, ist top.
Der dich so gelobt hat?
Nein, er war richtig gut.
Nee, du hast ihn mal dabei gehabt, ich habe ihn auch kennengelernt, bei einem Spiel, das wir zusammen kommentiert haben. Super Typ, super sympathisch, total offen und genau so habe ich ihn auch erlebt, begeistert. Aber du, Andi, wenn ich mir deine Zahlen angucke, 6 Europapokalspiele in dieser Saison, 60 Tore, Abschlussquote auch über 70% oder 70%, glaube ich, gell? Torschützenkönig der kompletten Gruppenphase, EHF European League. Sag mal, wie machst du das mit 40? Und übrigens ganz nebenbei, erste Saison in der Schweiz, hast du auch, glaube ich, über 250 Tore gemacht. Ja? Pokalsieger zum ersten Mal, Meisterschaftsfinale. Andi, wie geht es in deinem fast schon handballerisch-biblischen Alter? Was nimmst du?
Ich kann mich, glaube ich, immer mehr auf gewisse Momente fokussieren. Also ich habe vor dieser Europa League-Kampagne habe ich gewusst, dass ich in der Europa League gefordert sein werde. Dass ich mich da ein bisschen zurücknehmen konnte in der Meisterschaft, das hat mir geholfen. Und dann ist es, ja, also ich habe, ich sage jetzt mal, gute Gene, einen guten Körper, dass ich ein gutes Körpergefühl habe. Ich weiß, was ich brauche und was ich nicht brauche. Ich habe immer noch einen extremen Ehrgeiz in mir drin. Ich will.
Der ist ungebrochen.
Der ist ungebrochen.
Gleich wie zur Bundesliga-Zeit.
Ja, das ist aber. Ich nerv mich ab jedem Fehler wahrscheinlich noch mehr als vor zehn Jahren, weil ich das Gefühl habe oder weil ich einen Anspruch an mich selber habe, ich muss aus Fehlern lernen. Und im Handball wiederholen sich die Fehler immer wieder und deswegen nerven die mich auch immer wieder mehr jetzt in diesem hohen Alter. ich habe einfach ja, Bock, Handball zu spielen und ich habe Bock, mir selber zu zeigen, dass ich auch mit 40 gut sein kann. Ich will da irgendwo auch für mich so ein bisschen diese Grenze verschieben. Und ich kämpfe, kann ich ehrlich sagen, ich kämpfe gegen das Alter. Also ich kämpfe, ist okay, dass ich 40 bin, aber ich kämpfe gegen dieses Alter.
Wie kämpft man gegen das Alter?
Ich will es nicht wahrhaben, dass mein Körper...
Nimmst du spezielle Produkte oder...
Nein, das nehme ich nicht.
Also, weißt du, dieses Anti-Aging, ich weiß nicht, was es alles gibt.
Bei der Dopingkontrolle würde ich ohne Probleme durchkommen.
Nein, das habe ich es nicht gemeint. Das war nicht auf Doping bezogen, aber da gibt es ja Nahrungsergänzungen.
Also, ja gut, das mache ich seit Jahren. Also das ist schon so, dass ich da natürlich, weil ich mich nicht immer 100% richtig ernähre, probiere ich das über Zusatzstoffe dann schon zu mir zu kriegen. Und das mache ich seit Jahren. Und ja, solange ich Handball spiele und solange ich die Handballschuhe anhabe, möchte ich zeigen, dass ich gut bin. Möchte ich mir vor allem zeigen, dass ich gut bin. Und gut reicht nicht. Ich möchte zeigen, dass ich sehr gut bin. Und das ist heute immer noch so.
Aber offensichtlich bist du es ja immer noch.
Also, weißt du, vereinzelt.
So habe ich dich kennengelernt. Understatement. Ja? Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn man es mal ganz, ganz sachlich betrachtet, du warst 5-mal MVP in der stärksten Handballliga der Welt, du spielst seit 22 Jahren Profi-Handball, du spielst mit 40 noch auf einem Niveau, da träumen die meisten nur von. Also wenn du keine Ikone des Sports bist und das waren andere Ikonen, die Nick aufgezählt hat, also ich bin da komplett bei Nick.
Schön, freut mich.
Aber, ja, das meine ich ernst.
Ja, es ist, wie soll ich sagen, das hat nichts, was du sagst, mit Understatement zu tun. Es hat einfach damit zu tun, ich will nicht, es bringt mir nichts, wenn ich da die großen Töne spucke und es bringt nichts, wenn man sich besser macht, als man wirklich ist. Ich weiß, dass ich gut bin und das habe ich auch in Deutschland gelernt, auch mal hinzustehen und sagen, hey, ich bin gut oder ich bin sehr gut in dem, was ich tue. Das ist für uns Schweizer sehr fremd, sage ich mal, oder zu fremd und das habe ich in Deutschland wirklich gelernt. Auch mal mit Selbstvertrauen an die ganze Sache ranzugehen und darüber zu sprechen.
Das ist aber genau das, was ich meinte mit Understatement. Ich kann das komplett nachvollziehen, weil ich komme auch aus einem Kulturkreis, wo dir das quasi mit der Muttermilch mitgegeben wird. Und da drüber zu kommen, genau wie du sagst, einfach auch mal zu sagen, ja, ich finde, eigentlich mache ich das ganz ordentlich, das ist schon ein Riesenschritt, gell? Ja, wenn du so geprägt bist.
Das ist so, ja. Das ist, hat ja was mit Erziehung zu tun oder Kultur zu tun. Und da sind wir zurückhaltender, sage ich mal. Das ist, so bin ich erzogen worden oder aufgewachsen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. So, jetzt bist du also seit 1,5 Jahren da in der Schweiz. Ich habe gerade schon die Erfolge aufgezählt. Ihr habt den ersten Pokal, also den allerersten Pokalsieg in der Vereinsgeschichte geholt. Was hat das dir und auch dem Club bedeutet?
Ja, für den Club war das extrem wichtig. Das war der erste Pokal in der Vereinsgeschichte. Man war einige Male kurz davor. Für mich war es so ein bisschen eine Mission erfüllt, wenn man das so sagen kann. Es war für mich eine Genugtuung, dass ich noch weiter spiele oder dass die Entscheidung richtig war, weiterzuspielen. Aber ich habe dann gemerkt, so die Riesenemotion hat es in mir drin nicht ausgelöst, sondern ich war eher so froh, okay, wir haben das geschafft und ich konnte.
Ah, okay.
Es war so mehr für alle anderen war es schön. Es war auch für mich schön, klar. Aber wenn ich meine Schwester gesehen habe, die lange im Verein arbeitet, die weint, wenn ich junge Spieler sehe, die sich dann im Bus betrunken haben und gefeiert haben und gesungen haben, das war eher so schön zu betrachten. Also da bin ich dann schon auch irgendwo durch 40. Und da gehe ich schon ein bisschen anders an diese Sache ran. Also ich bin ja nicht an vorderster Front und bin da voll am Abfeiern. Aber es war einfach ein richtig schöner Moment.
Na, mir geht es auch gar nicht darum, um die Intensität der Party, ja. sondern gerade das Erleben und auch was es dir einfach bedeutet hat. Aber so wie du es beschreibst, hast du das Gefühl gehabt, dass du eine besondere Verantwortung hast, jetzt auch in diesem Club, in deinem Club jetzt auch mit und quasi eher so Mission erfüllt und die Verantwortung quasi wahrgenommen? So klingt es ein bisschen für mich.
Ja, es war
nicht
so.
Diese totale Leichtigkeit, wow, wir haben einen Titel geholt, total überraschend oder irgendwas, ich weiß nicht, ob es überraschend war, kann man so auch nicht sagen, aber wir haben einen Titel geholt, hurra.
Es war eine extreme Verantwortung, die ich da bekommen habe, als ich zurückkam. Also ich habe das auch nie so erwartet. Ich habe schon erwartet, dass logischerweise die Aufmerksamkeit wird groß sein und es werden mehr Zuschauer in die Halle kommen und viele werden auf mich schauen. Also da war ich nicht irgendwie blind links ins Abenteuer rein, aber es war nochmal eine Stufe extremer. Es war wirklich, der Fokus war so krass auf mir. Ich habe manchmal während den Spielen auch gespürt, wenn wir irgendwo gespielt haben, auswärts, und ich habe am Tor vorbeigeworfen, dann so wie dann so ein Raunen durchs Publikum ging, so uff. Der Schmied hat am Tor vorbeigeworfen oder der hat jetzt sich verdribbelt oder hat einen Fehlpass gegeben. Das war schon immens. Und ja, deswegen, ich habe da nochmal, es hat sich dann nochmal so einen neuen Druck entwickelt, obwohl ich eigentlich weg wollte von diesem Druck, von diesem handballischen Druck. Okay. Aber der Druck hat sich schon nochmal anders entwickelt.
Und über diese Verantwortung.
Über diese Verantwortung,
ja. Über diese total herausragende Position, die du natürlich hast in der Schweiz und natürlich auch bei Kriens Luzern. Ja.
Das Problem ist halt, wenn du mal auf einem gewissen Niveau warst oder auf einem guten Niveau warst und hast diese Grenze gesetzt oder diese Latte gesetzt, sage ich mal, die Leute vergleichen dich permanent mit diesem Leistungsniveau. Und wenn die von mir gesprochen haben oder wenn die mich gesehen haben, haben die einen MVP gesehen, den deutschen Meister von 2016, 17, Pokalsieger, 18, das ist 5 Jahre her. Da war ich 5 Jahre jünger. Also dieses Leistungsniveau von damals, das kann ich nie mehr erreichen. Also da bin ich nicht irgendwie blauäugig.
Naja, aber partiell oder in Phasen ja offensichtlich schon.
Anders.
Anders.
Anders. Also
effizienter vielleicht. Oder
effizienter, cleverer, ruhiger, abgezockter.
Weißt du, an was mich das ein bisschen erinnert? Du wirst mir jetzt wahrscheinlich gleich wieder den Vogel zeigen, ja? Aber so wie du das beschrieben hast. Ich bin mit Michael Jordan aufgewachsen, ja? Und wenn Michael Jordan mit den Bulls irgendwo gespielt hat, dann haben die Leute immer gehofft, dass Jordan 50 Punkte macht. Aber natürlich, dass die eigene Mannschaft gewinnt. Und so stelle ich mir das ein bisschen bei dir vor. Wenn du quasi in der Schweiz unterwegs bist, die wollen dich alle sehen, weil du bist natürlich auch verstehe mich bloß nicht falsch, auf eine gewisse Art und Weise eine Attraktion. Ja? Mhm. Und da will man dich auch performen sehen. Und gleichzeitig will man natürlich trotzdem, dass der eigene Verein
gewinnt.
Kannst du das nachvollziehen, den Gedanken?
Ja, es war ein bisschen ähnlich. Ja. Es waren speziell natürlich bei den Auswärtsspielen, kamen sehr viele Leute. Es war meistens eigentlich voll. Und die kamen wahrscheinlich oder zu Teilen auch wegen mir. Aber trotzdem haben sie natürlich gehofft, der eigene Club gewinnt. Ja, es war einfach. Ich muss ehrlich sagen, es war eine schöne Bestätigung, dass auch die Schweizer, die eher zurückhaltend sind, mir so eine Wertschätzung entgegengebracht haben. Also das war wirklich schön und dass die auch, wie soll ich sagen, meine Karriere verfolgt haben und das auch irgendwie gewürdigt haben und sich gefreut haben, dass ich in der Schweiz noch spiele. Und deswegen war es eine richtig coole Saison. Jetzt, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ist es vielleicht eine Saison zu viel. Also wäre diese EM nicht gewesen, glaube ich, hätte ich nach einem Jahr...
Hättest du Schluss gemacht?
Glaube ich schon, ja, glaube ich schon.
Okay, kommen wir gleich drauf, aber offenbar kannst du ja... Warum zu viel? Weil du hast ja das Niveau, wie deine Auftritte in der EHF European League zeigen, hast du ja immer noch. Ja? Zu viel, weil? weil es dir reicht eigentlich.
Weil die Momente kommen immer mehr, wo ich sage, okay, jetzt muss ich mich wirklich anstrengen fürs Training. Jetzt muss ich wirklich nochmal...
Was die Motivation betrifft.
Ja, und das ist, man spricht ja immer davon. Oder wenn ich solche Sportler höre oder gehört habe, die über den Rücktritt nachdenken, dann hört man ja immer, es ist schwierig, den perfekten Zeitpunkt zu finden. Am besten tritt man beim Höhepunkt ab, was ich einen völligen Schwachsinn finde, weil wenn man auf dem Höhepunkt ist, warum soll man nicht diese Welle weiterreiten? Auf die Gefahr hin, dass es nicht mehr, dass die Welle abreißt. So
wann
ist
war dein immer. Höhepunkt?
Ich denke schon, dass man den Höhepunkt wahrscheinlich 2018 da setzen konnte.
Es wäre aber sehr schade gewesen für uns Handballbeobachter, wenn du da schon aufgehört hättest.
Es wäre auch dämlich gewesen von mir selber, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich auf dem Top-Niveau gesagt hätte, okay, jetzt haben wir was gewonnen, jetzt wurden wir Pokalsieger nach langen Jahren und jetzt tschüss. Dass ich diesen Moment nie treffen werde, das war mir damals schon bewusst. Das akzeptiere ich auch. Aber ich will nie mich durch die Halle durchschleppen, das werde ich nie machen. Es war jetzt einfach ein super Jahr für den Verein, für mich, für den Schweizer Handball. Und jetzt wäre es eigentlich so gut gewesen.
Okay.
Aber da diese EM noch vor der Türe steht, blieb mir eigentlich auch keine andere Wahl, mich da nochmal voll reinzuhängen.
Das heißt, du wirst aber deine Spielerkarriere definitiv beenden im kommenden Sommer?
Definitiv, definitiv. Also ich wüsste nicht, wieso. Also ich habe noch nie, nein, ein Schweizer Nationaltrainer, der spielt, das kann ich mir nicht
vorstellen. Nein, aber jetzt mal abgesehen davon, dass du Schweizer Nationaltrainer, dann wirst du aus der Haltung heraus, die du gerade beschrieben
definitiv,
hast.
Definitiv.
Es ist durch.
Es ist durch, ja.
Wird es dir schwer fallen? Es ist dir schwer gefallen, von den Löwen wegzugehen. Das hat jeder gesehen. Wird es dir schwer fallen, da bei diesem letzten Spiel dann zu wissen, so, das war's jetzt?
Es wird anders werden als der Abschied bei den Löwen. Für mich hat ein Teil von mir eigentlich die Karriere schon beendet. So, das war der Abschied der Löwen, das war der Abschied aus der Bundesliga. Mhm. Da hat sich eigentlich ein Teil von mir, von meiner Psyche schon vom Spitzensport oder vom Spitzenhandball verabschiedet. Und deswegen glaube ich schon, dass diese Zeit jetzt in der Schweiz auch hilfreich ist. Ich habe immer von einem soften Entzug gesprochen. Dass dieser softe Entzug eigentlich so, ja, so den Übergang darstellt zum Aufhören.
Okay.
Und das funktioniert bis anhin ganz gut.
So, also es war dieser Titelgewinn im Pokal. Ihr habt ja auch das Meisterschaftsfinale erreicht. In der Schweiz werden Playoffs gespielt, für die es nicht wissen. Das habt ihr verloren gegen Schaffhausen. Mhm. War das sehr hart? Weil wäre auch die erste Meisterschaft für euch gewesen, ne?
Es war klar, wenn man im Finale verliert, dann ist es nie schön, aber ich glaube, ich kann objektiv, kann ich dann auch wirklich sagen, wenn ein Gegner besser ist oder wenn ein Gegner einfach besser war, und das war in diesem Fall Schaffhausen, und deswegen konnte ich eigentlich gut damit leben, und für uns war der Pokalsieg extrem bedeutend. Für Schaffhausen zählt die Meisterschaft wahrscheinlich mehr, weil sie, das ist das Bayern München.
Das ist der Anspruch einfach von den Kadetten, genau. Klar.
Und von dem her war das gut. Man hat vier spannende Finalspiele gesehen, viermal volle Hallen, und das hat viel Aufmerksamkeit auch erzeugt.
Und was habt ihr noch für Ziele, oder du auch ganz persönlich, für diese letzte Saison, also im Club? Habt ihr eine Chance auf die Meisterschaft? Seid Dritter im Moment, gell?
Ja, wie du angesprochen hast, sind die Playoffs. Also die Playoffs entscheiden, das haben wir letztes Jahr selber erfahren müssen. Also wir haben letztes Jahr die Qualifikationsrunde deutlich gewonnen und dann trotzdem im Finale unterlegen.
Also man könnte es ja diesmal umdrehen.
Man könnte es theoretisch umdrehen, klar. Ich habe noch nicht so weit gedacht, wenn ich auch ehrlich bin. Für mich ist so wirklich dieses erste halbe Jahr, ist für mich mal so der erste Schritt. Dann das Highlight EM, wo ich alles reinlege, körperlich und psychisch, dass wir dort uns gut präsentieren, und dann im zweiten halben Jahr, das kommt dann so, wie es kommen muss.
Okay. Aber was würde es dir bedeuten, wenn ihr es tatsächlich schaffen würdet, da, weißt du, ich meine, mit einer Meisterschaft zu gehen, im eigenen Verein, die erste, ich meine, das wäre ein Märchen eigentlich. Also eigentlich wäre es ein Märchen, wenn ich mir jetzt gerade so das Ganze nochmal bildlich vorstelle, ja? Dann tragen sie dich wahrscheinlich einmal um Vierwaldstätter.
Nein, hoffentlich nicht. Ein Märchen, also ich bin kein Märchenfreund.
Nee.
Ja, klar wäre das ein schöner Abschluss, es wäre ein fantastischer Abschluss, aber ich hänge es jetzt nicht an dem auf, ob wir Meister werden oder nicht.
Dann lass uns doch über das sprechen, was du ja gerade schon selber ja, erwähnt hast, und ich weiß gar nicht, wie hast du gesagt, dir blieb gar nichts anderes übrig, als weiterzuspielen, wo ja diese Europameisterschaft ist. Wie hast du das gemeint? Also, weil du unbedingt mit dabei sein willst, oder weil das die Leute von dir erwarten?
In erster Linie, weil ich unbedingt dabei sein will. Also das ist das Event. Ich kann mich an 2007 erinnern, an die Heim-WM.
In Deutschland, ja.
In Deutschland. Dann ja, hat man gesehen, was da in diesem Land los ist und was das für ein Riesenereignis war. Und jetzt, 17 Jahre später, mit der ganzen Digitalisierung, mit der ganzen Aufmerksamkeit, die der Handballsport auch mittlerweile erfährt in den Medien, also das wird gigantisch.
Das wird gigantisch.
Und da, dass wir da als Nachbarsland dabei sein können und uns qualifiziert haben, das ist, ja, ist unglaublich. Und also ich könnte da auf keinen Fall im Fernseher zugucken, wie die Schweiz gegen Deutschland spielt, und selber noch in der Lage zu sein.
Und dann auch noch diese Auslosung, diese Konstellation, das Eröffnungsspiel im Fußballstadion in Düsseldorf, das wird ausverkauft sein, über 50.000 Zuschauer. Weltrekordspiel. Deutschland gegen die Schweiz. Kannst du noch dran erinnern? Kannst du noch dran erinnern, was du gedacht hast, als du es gesehen hast?
Ja, nein, aber es war natürlich für uns alle ein positiver Schock. Also ich weiß noch, wir waren die Auslosung, da war ich zu Hause. Da wirklich kommt Deutschland, also es war ja, irgendwie wie vorgezeichnet. Aber im Endeffekt auch irgendwo durch, wie ich gesagt habe, too much. Es ist alles so gigantisch und Fußballstadion, 50.000 und Deutschland-Schweiz, Eröffnungsspiel. Also da gibt es so viel zu viele spezielle Geschichten dazu eigentlich, um ja, kann man gar nicht alle erzählen.
Wie häufig denkst du an die EM? Wie sehr fieberst du dem noch entgegen? Weil also du vermittelst ja jetzt schon den Eindruck, dass du auch in vielerlei Hinsicht ja, ein bisschen mehr Abstand auch gewinnst jetzt im zunehmenden Alter und wo das Karriereende näher rückt. Aber jetzt im Hinblick auf dieses vielleicht letzte ganz, ganz große Highlight, wie sehr fieberst du dem entgegen?
Ich muss ehrlich sagen, eigentlich nicht so extrem. Also ich kann nicht sagen, es ist ein Entgegenfiebern, weil ich möchte möglichst, oder ich spüre das, ich habe an Gelassenheit gewonnen im Alter, an Gelassenheit gewonnen mit der Erfahrung, die ich habe. Und da möchte ich mich gar nicht so drauf reinsteigen, weil es ist so gigantisch, dieses Gefühl wird kommen.
Das wird kommen.
Ob das ein Tag vorher kommt, oder das vier Tage vorher kommt, oder das eine Woche, ob das am 1. Januar kommt, ich weiß es nicht. Es kommt irgendwann, das weiß ich. Ich warte nicht, aber ich warte nicht drauf. Und deswegen bin ich jetzt nicht da jeden Abend und denke, oh, 50.000 da, weil das macht mich nur... Das lenkt mich nur ab vom Fokus, den ich habe, und da wird genug auf uns einpassen, dass sich da jeder Gedanke, den man sich vorher schon irgendwie macht, fast schon verschwendet ist.
Aber es gibt eine Vorfreude.
Absolut.
Also jetzt auch eben oft das Drumherum und diese Kulisse.
Ja,
ist dir das zum Beispiel nicht so wichtig? Ja?
Ich muss ehrlich sagen, darf man hier eigentlich offen reden schon, oder? In diesem Podcast.
Wir sind ja unter uns. Ah, das kriegt ja keiner mit.
Ich muss ehrlich sagen, ich hätte lieber gegen Deutschland in einer normalen Halle gespielt. Da muss ich ganz ehrlich sagen.
Ah, interessant.
Weil, also ich hätte gerne, ich finde es mega, dass es für einen Handballsport gemacht wird. Wenn es jemand kann, dann Deutschland. Das muss man auch sagen, oder das darf man auch so sagen. Ich hätte gerne gehabt, dass Deutschland gegen Frankreich im Fußballstadion stattfindet und wir können in Berlin in der Halle spielen.
Okay.
Weil es ist so speziell alles, es ist Eröffnungsspiel, es ist Deutschland, es ist der Fokus wird so immens sein und dann noch in einem Fußballstadion. Ich glaube, in diesem Fußballstadion verliert fast der Handball ein bisschen an seiner, wie soll ich sagen?
Essenz.
Ja, es ist ein bisschen so, man verliert das ein bisschen. Ich habe das 2014 erlebt mit den Löwen gegen Hamburg in der Commerzbank Arena in Frankfurt.
Ich habe das Spiel kommentiert, ich war mit dabei. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Es ist etwas komplett anderes. Ja. Es ist etwas komplett anderes. Da ist dieses Spielfeld fast entkoppelt von diesen Rängen. Und na klar wird man das so bestuhlen, dass das schon eine gewisse Dichte bekommt, aber wenn du da ganz nah dran bist am Spielfeldrand, dann sind die Ränge irgendwo auch ganz schön weit weg, so habe ich das in Erinnerung.
Ich konnte gestern mit dem Benny Chaton noch darüber sprechen und er hat wirklich auch gesagt, dass es wird anders sein.
Weil ehemaliger Manager von Hannover Burgdorf, mittlerweile beim Deutschen Handballbund.
Genau. Und er hat mir erzählt, dass das wirklich gut bestuhlt ist ums Feld herum. Also es ist nicht so ein Übergang, es gibt einen Übergang. Mhm. Also eine schöne Kurve eigentlich zu den Zuschauerrängen. Das wird anders sein als in Frankfurt damals. Aber für uns als Spieler war es damals so, Handball lebt so von den Emotionen, auch von den Zuschauern. Und wenn du eine Aktion, es passieren so viele Dinge auf dem Feld. Also nicht so wie im Fußball, es gibt einen Foul. Sondern es gibt einen Foul, das Spiel geht weiter, es gibt ein Tor, Gegenstoß, es gibt ein Tor, schnelle Mitte. Und da die Resonanz des Publikums, die tritt erst eine bis zwei Sekunden später bei uns ein. Und das ist das Schwierige, muss ich ehrlich sagen.
Ich kann es nachvollziehen, was du sagst, komplett. Ja. Was vielleicht ein kleiner Unterschied ist, ich erinnere mich zumindest nicht so. Also in Düsseldorf wird natürlich das Dach zu sein. Es ist Winter und es ist...
Ich hoffe es.
Da kannst du dich drauf verlassen.
Okay, perfekt.
und in Frankfurt war es ja im Sommer und da war es ja dann schon nochmal luftiger, glaube ich, in meiner Erinnerung zumindest. Es ist im Grunde eine riesengroße Halle, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass einfach die Tribünen ziemlich weit weg sind und dass es diese Verzögerung gibt und nicht diese Unmittelbarkeit, wenn die Ränge halt steil und dicht bis an den...
Ja gut, vielleicht kommt es auch anders. Also,
das wird man sehen, es wird anders sein, aber man wird sehen. Aber jetzt mal rein sportlich betrachtet und auch was die Ausgangssituation betrifft. Wie guckst du eigentlich im Moment auf die deutsche Handball-Nationalmannschaft? Also wenn ich, und ich bin berufsbedingt ziemlich viel im deutschen Handball unterwegs und ich spreche natürlich mit den Leuten und wenn ich mit den, also zumindest ist das, was bei mir ankommt, von vielen Handball- Managern, Trainern, Insidern, da ist eine gewisse Sorge und Skepsis da, was die Leistungsfähigkeit der deutschen Mannschaft betrifft. Natürlich hofft jeder auf diesen Heim-EM-Effekt, der ja auch bei der WM 2007 geholfen hat, aber das alleine wird nicht reichen, um Spiele zu gewinnen. Wie guckst du auf die deutsche Handball-Nationalmannschaft im Moment?
Gut,
wir dürfen weiterhin bei der Ehrlichkeit bleiben.
Ist das nicht so, dass man in Deutschland immer entweder ist man Top-Favorit oder man hat Sorge bezüglich der Leistungsfähigkeit. Das ist ja nicht nur im Handball so, sondern erlebt man doch jetzt im Fußball auch ein bisschen. Also ich finde...
Sind wir da zu aufgeregt? Sind wir da zu extrem?
Zu extrem.
Ah, okay.
Ja, finde ich schon. In Deutschland ist das so. Aber das macht es aus. Deswegen habe ich auch gesagt, das ist auch als Spitzensportler ist es auch interessant, weil da geht es extrem schnell. Es geht von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, von durch die Stadt tragen bis in Graben runterdrücken. Also es gibt kein Mittelding. Und ich finde, Deutschland ist irgendwo in diesem Mittelding näher an der Spitze als nach unten, logischerweise. Deutschland kommt direkt, für mich, direkt nach diesen Top-Nationen. Also nicht auf Augenhöhe, sie sind nicht auf Augenhöhe mit...
Also Top-Nationen Dänemark, Frankreich, vor Schweden. Allen Dingen Schweden.
Die drei, finde ich, die sind noch ein... Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Nein, die drei
ja,
sind
dann
schon.
Kommen natürlich die Spanier auch noch
irgendwann,
aber ich sehe schon... Also
die drei Nationen, würde ich schon sagen.
Also nur mal als Referenz, ja, es gab ja diesen Eurocup, hieß es, glaube ich, ja, dieses Turnier der Mannschaften, die halt schon qualifiziert waren. Man musste sich ja irgendwie die Zeit vertreiben, während die anderen die Euro-Quali gespielt haben. Schenk ruhig ein, das macht nichts, wenn es ein bisschen knistert oder sprudelt. Ja. So, und da waren die Deutschen, das muss man einfach mal ganz klar sagen, und das hat, glaube ich, auch diese Sorge befeuert, ja, gegen Dänemark und Schweden chancenlos. Das ist ja auch eine Tatsache. Ja? So, und dann hast du natürlich diesen grundsätzlichen Anspruch. In Deutschland hat man eine extrem hohe Erwartungshaltung auf Handball bezogen und dann hast du die Veranstaltung im eigenen Land und dann redest du halt mal mindestens von der öffentlichen Erwartung von Halbfinale. Und es ist halt die Frage, ob das realistisch ist.
Es ist realistisch, glaube ich schon. Ich glaube eben, wie wir gesagt haben, die drei Nationen, die sind vor Deutschland und dann auch kommt ein breites Mittelfeld und da ist Deutschland völlig mit drin. Und dieser Heimeffekt, das macht einfach was aus und da passiert so viel jetzt, wenn die gut ins Turnier einstarten, was ich nicht hoffe, und dann sich da schon irgendwo so eine Euphorie und auch manchmal hilft das, wenn die Leute zu skeptisch sind. Ich glaube, das passiert, dann passiert auch was mit der Mannschaft, wenn man rein die Position durchgeht. Das ist ein junges Team, aber trotzdem, da sind Spieler drin, die spielen in Topvereinen. Du hast einen Torhüter, der jahrelang zu einem der Besten der Welt gezählt hat.
Aber wir haben keine Spieler im Rückraum, die im Moment regelmäßig Champions League spielen.
Kann auch ein Vorteil sein, ist die Belastung geringer. Aber klar, ja, Deutschland.
Also das ist einfach nur ein
Fakt, deutsche Rückraum.
Will ich gar nicht jetzt.
Nee, der deutsche Rückraum ist nicht.
Speziell interpretieren, aber es ist eine Tatsache. Philipp Weber, und der ist gerade verletzt, da weißt du ja auch nicht, ob er überhaupt mit dabei sein kann, ja, beim SC Magdeburg.
Ich glaube schon, dass man, ich sage jetzt mal, im Vergleich zu den skandinavischen Ländern, hat man dann schon einiges, nachzuholen. Das passiert dann wahrscheinlich auch, ohne dass ich das zutiefst weiß, aber es hat wahrscheinlich auch was mit der Ausbildung zu tun, es hat was damit zu tun, was will man für Spieler entwickeln, will man Maschinen entwickeln oder will man handballerische Spieler, will man spielfähige Spieler entwickeln im Rückraum, und ich glaube, das hat man momentan zu wenig in Deutschland, ja, diese spielfähigen Spieler, die in Dänemark anscheinend auf den Bäumen wachsen, beispielsweise.
Muss ja was mit der Ausbildung zu tun haben.
Ja,
also vielleicht auch ein Stück weit mit der Mentalität geht es dir auch so. Wenn ich den Dänen zugucke, also das ist nur von außen drauf geblickt, ja, aber da fallen mir doch einige ein, wenn die in Stresssituationen dann auf höchstem Niveau spielen, dann scheinen die Spaß dran zu haben. Und das ist ja auch eine enorme Qualität, also ein Stück weit auch Mentalität. Ja?
Ich glaube, da passiert sehr viel in der Jugend, glaube ich, in den skandinavischen Ländern. Ich würde jetzt da Norwegen auch dazu zählen und ich bin ja irgendwo durch auch ein bisschen Skandinavien-affin durch meine Frau einerseits.
Norwegerin.
Einerseits durch meine Frau, dann habe ich in Dänemark gespielt. Mit Nico immer noch, Nikolai Jakobsen, immer noch ein Verbündeten in Skandinavien.
Ehemaliger Löwentrainer und war auch in Silkeborg, oder?
War auch in Silkeborg, genau. Und ich weiß einfach von da, dass beispielsweise in der Jugend, ich glaube, bis ein höheres Alter nicht selektioniert wird, beispielsweise, dass man die Kinder nicht einstuft, du wirst was, du wirst nichts oder du bist zu klein oder du bist zu groß. Ich glaube, dass man da wirklich eine Breite hinkriegt und eine Spielfreude entwickelt oder sich entwickeln lässt bei den Jungen, die sich dann vielleicht irgendwo durchsetzt. Oder da, ich weiß nicht, vielleicht ist dieser Leistungsdruck in Skandinavien erst später vorhanden. Ich weiß es nicht. Es ist ein Riesenthema, ein Riesenthemenfeld, aber es muss ja irgendwie was anderes passieren dort, weil es kommt nicht von ungefähr, dass man so eine Menge hat an guten, spielfähigen, spielerischen Spielern.
Das ist natürlich ein super spannendes Thema grundsätzlich, also optimale Handballausbildung. Ich schlage vor, da treffen wir uns dann nochmal, wenn du schon ein paar Jahre Trainer warst, ja, und quasi nochmal Erfahrung gemacht hast von der...
Ja,
von
es ist, der, ist auch von der schwierig,
nee, nee, schwierig darüber das zu ist, reden. Hätte, aber das ist ein super spannendes Thema und ich hätte total Bock, mit dir da einzutauchen. Ich weiß bloß, dass unsere Zeit begrenzt ist und ich habe noch ein paar Sachen auf dem Zettel, deswegen...
Alles klar.
Biegen wir nochmal zu Euro zurück. So, jetzt pass auf, dieses Spiel. Erstes Spiel. Du hast ja jetzt gerade, du hast schon angefangen, ich weiß genau, was hier läuft. So, natürlich die Favoritenrolle zu den Deutschen. Und, also in der Gruppe Frankreich, Deutschland, Schweiz, Nordmazedonien.
Genau.
Und nur die ersten beiden kommen weiter. Ja, so. Die Franzosen kommen auf jeden Fall weiter, oder?
Gehe ich von aus.
Gehst du von aus. Also sind auf jeden Fall Favorit, das muss man sagen. So, also jetzt kann ja bloß noch ein weiterer weiterkommen. Und nach allem, was ich so von den Leuten höre an Einschätzungen, also das höre ich wirklich immer wieder, dieses erste Spiel natürlich, jetzt gerade auch aus deutscher Sicht gegen euch, das ist mutmaßlich nicht ganz so unwichtig. Man könnte auch sagen, extrem richtungsweisend. Ja, so.
Kann man so sagen.
Also, was ist das für ein das wissen die doch alle. Die deutschen Nationalspieler. Ja? Was ist denn das für ein Rucksack?
Ja, das ist ein Riesenrucksack. Wenn du
Spiel nimmst.
Ja, aber weißt du, du kannst es nicht immer nur von einer Seite betrachten.
Nein, das ist
ja, du betrachtest jetzt aus deiner deutschen Sicht.
Und jetzt bin ich gespannt auf die Schweizer Sicht von dir.
Für uns ist es auch ein Rucksack. Also für uns ist es auch das erste Spiel. Mhm. Für uns ist das Spiel auch vor 50.000 Zuschauern. Für uns ist es auch gegen einen speziellen Gegner. Für uns ist es auch Neuland. Ich habe direkt nach der Auslosung immer wieder diesen Satz gehört, ja, wenn ihr Deutschland schlagen wollt, dann im Eröffnungsspiel. Das hören wir immer wieder. Mhm. Und 2020, ich kann mich gut erinnern, oder 2019, war die 18, oder ich weiß nicht, kurz vor der EM in Schweden, war die Auslosung Schweiz, Schweden, Eröffnungsspiel in Göteborg, vor 11.000 anstatt vor 50.000. Da auch gehört, Eröffnungsspiel. Wenn ihr Schweden schlagen wollt, dann im Eröffnungsspiel.
Was ist passiert?
Minus 14. Ja. Und deswegen.
Ich lache nicht aus Schadenfreude,
Geschichte. Ja. Das ist so. Das ist Fakt. Und deswegen, also ich bin da nicht blauäugig. Wir können gegen Deutschland gewinnen, bin ich überzeugt. Bin ich 100% überzeugt, wir können die schlagen. Aber wir können auch eine Rutsche kriegen. Also es ist nun mal so, ein Handballspiel hängt von so kleinen Faktoren ab. Wenn du da ins Spiel reingehst und der gegnerische Torhüter hält die ersten 10 Minuten 5-6 freie Bälle und bei uns beginnt das Knie zittern und dann kriegst du vielleicht eine Rutsche. Hält Nicola Portner uns die ersten 5-6 Bälle und Lenny Rubin haut die ersten 3 in den Winkel rein.
Oder der Schmidt.
Oder ich. Also dann ist alles, es ist wirklich alles möglich und wir sind nicht...
Ja, es ist alles
möglich. Ist alles möglich.
Aber genau so ist es. Ja? Du hast...
Ja, aber du spielst an der EM.
Das ist ja schon echt eine besondere Situation. Also weißt du, so eine EM fängt an und sie kann unter Umständen, und das ist, nenn mich Schwarzmaler, darum geht es mir gar nicht. Ich weiß, dass die Deutschen Qualität haben und bei günstigem Verlauf bin ich komplett bei dir. Ist auch ein Halbfinale möglich. Mhm. Bei ungünstigem Verlauf, und dem, ich finde, dem muss man sich auch stellen, ist eben auch bei dieser Gruppenauslosung ein Ende nach der Vorrunde möglich. Ja? Weil wenn du sagst, ich glaube an unsere Chance gegen Deutschland, und wenn du auch bestätigst, dass Frankreich der Favorit ist, dann kann man sich das ja, dann ist das jetzt kein Hirngespinst von mir.
Nee, ist kein Hirngespinst.
Und das ist halt schon echt eine hochspannende, ich finde das hochspannend einfach. Und es geht gar nicht darum, irgendwie was Schwarzes zu malen, sondern einfach
die Realität. Es ist die
von
Realität.
Dir deine Sicht auf diese Konstellation zu hören. Ne?
Also ich finde schon, dass wir, wenn man unseren Kader jetzt auch sich näher betrachtet, finde ich schon berechtigte Hoffnungen machen, dass wir uns dort teuer verkaufen.
Hey, Nico Laporte, ne, spielt eine überragende Saison, finde ich. Hat nochmal einen Schritt gemacht. Totale Stabilität. Mhm. Ich weiß nicht, wie du es empfindest.
Genau so.
Und ihr habt mittlerweile einen Stall voll richtig guter Bundesligaspieler. Die Leute, die bei euch in der Schweiz spielen, muss ich ehrlich zugeben, das kann ich jetzt nicht so gut beurteilen, aber erzähl du, deswegen.
Ja, also wir haben.
Bist du ja da.
Wir haben wirklich einen guten Kader. Wir haben einen guten Kader und wir haben Spieler, die wöchentlich jetzt auf diesem Niveau spielen und die Erfahrung machen. Also die werden jetzt nicht das erste Mal gegen den Juri Knorr spielen. Also ein Samuel Rüdelsberger spielt schon seit 5-6 Jahren gegen Juri Knorr. Oder auch ein Lenny Rubin spielt nicht das erste Mal gegen Gola. Also das sind Sachen, die wichtig sind für die Erfahrung. Und ich würde uns ein bisschen als Wundertüte bezeichnen, finde ich. Wir haben in den letzten Jahren einen extremen Schub gemacht, in den letzten 6-7 Jahren einen extremen Schub genommen, aber haben dann schon auch immer wieder Spiele gehabt, wo wir nicht an unser Leistungsniveau herankamen. Und das darf uns natürlich in diesem Spiel nicht passieren. Und ich finde, um nochmal zurückzukommen, an der EM, ja, es kann alles passieren. Also es sind nun mal auch sehr viele gute Mannschaften da und das ist extrem giftig in der Vierergruppe, dass nur zwei durchkommen. Und deswegen ist es so, dass das alles passieren kann.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr 7-6 spielt?
Die ist bei 100%.
Die ist bei 100%. Ist so lustig. Weißt, ist doch schön, wenn man diskutiert über sowas. Das muss man auch nicht alles auf die Goldwaage legen. Aber das habe ich schon ein paar Mal gehört von Trainern. Die spielen 60 Minuten, 7-6 gegen uns, wenn es funktioniert, ja, von Anfang an. Und Andi trifft die Entscheidung und haut uns 12 Stück rein. Das ist doch das Worst-Case-Szenario.
Ey, das Best-Case für uns.
Übrigens ganz neben, also Worst-Case für Deutschland. Ja. die haben einen heiden Respekt vor dir. Das kannst du mal glauben. Ja.
Ja gut, aber wir werden 7-6 spielen, bin ich überzeugt, aber,
das glaub ich auch.
Aber nicht so, dass man, sicher nicht 60 Minuten, also das ist mittlerweile ist 7-6, gehört nun mal einfach zum Handballsport dazu, auch wenn sich die Geister scheiden über diese 7-6, aber man sieht es beim THW Kiel, man sieht es bei der MT Melsung gestern. Ja, es ist einfach part of the game und auch wenn es viele Leute gibt, die das nicht akzeptieren oder die das nicht gut finden, es ist ein taktisches Mittel und dieses taktische Mittel wird sich in den nächsten Jahren immer mehr auch noch verfeinern. Man wird andere Lösungen finden in diesem 7-6 und deswegen bin ich auch ein Fan davon, aber man darf es natürlich nicht überstrapazieren.
Und da wirst du natürlich auf ein paar bekannte Gesichter treffen bei diesem Spiel, davon können wir ausgehen. Und einen, den lassen wir jetzt auch mal ganz kurz zu Wort kommen, würde ich vorschlagen.
Servus André. Erstmal wünsche ich Götze und dir viel Spaß beim Podcast. Ich hoffe, da kommt ein bisschen was Gescheites dabei raus. Gestern ist ja Montag, wenn ihr aufnehmt. Ich hoffe, das darf man sagen. Waren wir hoffentlich schon was zusammen essen bei einem unserer Lieblingsrestaurants in Heidelberg und hatten einen guten Abend. Bin froh, dass du jetzt ein paar Tage hier bist und wir uns nicht nur übers Telefon hören. Ich wurde gebeten, dir eine Frage zum Januar zu stellen. Da hoffe ich natürlich auch, dass wir uns da auch wieder sehen. Du warst ja schon immer ein Mann für die großen Spiele, zu unserem Glück. Das hoffe ich natürlich, dass du das nicht bist im Januar, zumindest nicht gegen uns. Es gibt ja noch zwei große Spiele danach oder zumindest gegen uns nur so in einem Rahmen, dass wir am Ende trotzdem noch gewinnen. Trotzdem drücke ich euch außerhalb von unserem Spiel natürlich die Daumen für ein gutes Turnier. Und, der weiteren Lobhudelei, die bestimmt auf dich zukommt in diesem Podcast, schließe ich mich nicht an. Ich will vielleicht an der Stelle nur noch mal sagen, dass ich ziemlich froh bin, dass wir trotz, dass wir uns eigentlich so lange nicht mehr gesehen haben, immer noch so viel Kontakt haben und einfach ja, eine richtig gute Freundschaft in den letzten Jahren zwischen uns entstanden ist und trotz der Distanz auch immer noch ist, ja, bin ich einfach sehr froh drüber und bedeutet mir sehr viel in meinem Leben. Das vielleicht an der Stelle nochmal an dich auch. Also, und dann beende ich mal die große Rede und wünsche euch weiterhin viel Spaß und bis bald.
Ja. Patrick Johnny. Grötzky, Johnny Spitzname. Wie war der Abend gestern, Andi?
Ja, war sehr gut. Also es ist immer schön, Johnny zu sehen. Wie ich vorher auch gesagt habe, es gibt Leute, die sind einem natürlich ans Herz gewachsen in den Jahren, wo man hier war. Und ja, wie Johnny das beschreibt, also ich kann das nur zurückgeben. Wir haben echt viel Kontakt, sprechen viel. Ist auch, ja, für mich ist, wenn er schon keine Lobhudelei losgelassen hat über mich, werde ich es jetzt tun über ihn. Ist für mich einer der unterschätzten Spieler eigentlich in den letzten Jahren. Er ist so stabil, eine unglaubliche Qualität im Abschluss, auch mental nochmal einen Schritt vorwärts gemacht. Ich finde, in der Nationalmannschaft kam er da immer ein bisschen zu schlecht weg, weil es ein, zwei Szenen gab, wo man zu viel ihm angeheftet hat, wo er ein, zwei wichtige Würfe verworfen hat. Und das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist nun mal so im Sport. Ich glaube, das kann er auch ab. Aber ich finde, er hat da, seine Leistung wurde nie richtig gewürdigt, finde ich, was er in den letzten Jahren für Stabilität an den Tag gelegt hat.
Ich glaube, bei den Löwen wird sie gewürdigt.
Absolut. Jetzt auch mit dem Kapitänsamt. Das zeigt es, dass er da eine extrem spezielle Funktion hat, auf und neben dem Feld, hat da noch einmal einen riesen Schritt gemacht. Ich kann mich gut erinnern, vor 8-9 Jahren war noch der Junge mit der Schmalzlocke auf rechts außen und jetzt ist er dreifacher Familienvater und steht mit beiden Beinen im Leben und von dem her hat er da schon persönlich auch nochmal einen riesen Schritt gemacht.
Wie war das mit der Schmalzlocke?
Ja, das ist seine Haare, das ist ein Riesenthema.
Das ist ein Riesenthema, ja, lass raus, was ist da los?
Ich kann nur so viel sagen, der braucht den Föhn mehr als meine Frau. Also der föhnt sich jeden Tag die Haare, das ist wirklich nicht anzuschauen. Hat auch sogar in der Kabine, hat er so einen Haken gekauft beim Bauhaus, dass er seinen Föhn direkt neben seinem Spind aufhängen kann. Ja,
einen Spezialföhn dann?
Also ich weiß nicht, ich kenne die Marke nicht, aber das muss wirklich der Ferrari unter den Föhnen sein, ich weiß es nicht.
Und muss dafür ein bisschen Hohn und Spott ertragen?
Von mir extrem viel, ja.
Und von den anderen Mitspielern auch?
Ja, geht eigentlich noch.
Jetzt geht eigentlich noch.
Applegreen ist der Zweite, der hat ja auch so einen Haarfetisch.
Also ja klar, weil du mit deinen kurzen Haaren, du kannst locker daherreden. Sensationell. Pass auf, Andi, ich mache dir einen Vorschlag, ja, um das EM-Thema hier jetzt so abzuschließen. Machen wir doch einfach aus, dass Deutschland und die Schweiz weiterkommt. Ja.
Dann, oh, das wäre fantastisch.
Dann haben die Franzosen eine Krise.
Das wäre fantastisch, unterschreibe ich.
Okay, können wir uns direkt drauf einigen.
Perfekt.
Andi, es gibt noch was Neues in deinem Leben, das auch schon angeklungen ist. Du bist seit dieser Saison Handballexperte. Bei Dein, das kann ja keinen überraschen, wenn man einfach weiß, was du für eine Ahnung hast von diesem Sport. Also Dein, seit dieser Saison rechte Inhaber Handball-Bundesliga und natürlich nicht nur Handball-Bundesliga, Frauenhandball, national, international, bei den Männern auch, Champions League, EHF, European League, erste, zweite Liga, jetzt die komplette Euro, alle 65 Spiele werden bei Dein laufen. So, und du bist da mit dabei als Experte. Wir hatten auch schon das Vergnügen. Wie ist es?
Es macht Spaß. Es ist anstrengender als gedacht. Also während des Spielen, muss ich ehrlich sagen, also da kann ich jetzt dir ein Lob aussprechen. Ja, es ist schon, also man sitzt in dieser Halle drin, hat diese Kopfhörer auf, beobachtet das Spiel, probiert irgendwie was Cleveres zu den Zuschauern zu vermitteln. Aber es macht generell Spaß und wie ich eingangs gesagt habe, sehe ich das auch ein bisschen als Weiterbildung. Es ist für mich extrem spannend, aus dieser Perspektive Handballspiele zu schauen, um mich wirklich um rein das Taktische mit ruhigem Puls beschäftigen zu können. Und das hilft mir. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es macht mir einerseits Spaß, andererseits sehe ich das als Weiterbildungs, wie soll ich sagen, als Horizonterweiterung.
Okay. Und weil du es gerade auch hast anklingen lassen, dass es irgendwo auch anstrengender war als erwartet. Ich meine, Du bist jetzt zum ersten Mal quasi auf der anderen Seite der Medienschaffenden, die von manchen aus meiner Sicht völlig unsinnigerweise als in Anführungszeichen Feinde gesehen werden. Ich finde, wir sitzen irgendwo alle ein Stück weit zumindest im selben Boot, weil es geht darum, den Leuten was zu präsentieren und zu transportieren. Den coolsten Sport, den es gibt. Auch neue Erkenntnisse oder auch ja, überraschende Erkenntnisse nach dem, weißt du, ist so nach dem Motto, ja, was machen die da irgendwie? Die reden halt auch nur einfach locker daher. Und jetzt, wo du ein paar mehr Insights hast, auch da irgendwie einen neuen Blick drauf gekriegt?
Ja, es ist, wie soll ich sagen, ich finde, in meiner Funktion finde ich es ein bisschen schwierig, weil ich aktuell noch Spieler bin oder auch später dann Trainer werde. Ich möchte nicht so richtig wertend die Dinge beurteilen. Ich möchte wirklich das rein taktische erklären. Das macht es
analysieren.
Analysieren, genau. Das macht es für mich interessant. Und das ist, glaube ich, das, was ich am besten kann. Weil im Endeffekt verstehe ich, dass ihr Kommentatoren gewisse Sachen werten müsst, so ist es nun mal. Also ob das jetzt, ihr könnt nicht da euch wegducken, wenn jemand einen dummen Fehler macht oder wenn jemand eben ein Tor vorbei wirft. Da bin ich froh, dass ich das nicht tun muss, ganz ehrlich. Weil ich weiß selber, wie es ist, wenn ich auf dem Feld stehe, dann sieht die Welt ein bisschen anders aus. Oder wenn man einen Trainer beobachtet an der Seitenlinie. Es ist immer alles einfach zu beschreiben von oben. Und da bin ich froh, dass ich diese, wie soll ich sagen, dass ich diese Funktion des für das Schlusszeichen kritisierens nicht einnehmen muss.
Naja, wir stellen dir natürlich dann hin und wieder mal Fragen, wie zum Beispiel, wie du das siehst. Ja, dann, also dann kommst du natürlich schon in die Situation, wo du dir darüber Gedanken machen musst, oder?
Ja, absolut. Aber das, was ich gesagt habe, es ist im Endeffekt ist, wir sind in einem Fehlersport unterwegs. Und ich habe das am eigenen Leibe erfahren und erfahre das heute noch, jeden dritten, vierten Tag, wenn ich spiele, dass einfach, dass man Fehler macht. Und ich finde, da muss man auch manchmal ein bisschen drüber stehen. Wir sind in der Handball-Bundesliga unterwegs. Das sind 18 Mannschaften, die täglich hart arbeiten, die alles tun, die eine große Geschäftsstelle haben, alles organisieren. Da treffen nur mal zwei Mannschaften aufeinander in einem Wettkampf, wo es eng zu und her geht. Und da passiert so mal, dass viele Fehler passieren und dass mal auch einen Ausrutscher gibt. Ich finde, man ist heute viel zu schnelllebig unterwegs. Man sucht immer nach Gründen, wenn man dreimal in Folge verloren hat. Man darf sich da nicht in die Richtung Fußball entwickeln. Man muss da ein bisschen ruhig Blut behalten, so wie wir Handballer auch sind auf dem Feld. Es kommt nun mal auch so, dass immer mehr Geschäftsleute, ich sage es jetzt provokativ, die weniger Ahnung haben vom reinen Spitzensport, da in diesen Sport reinkommen, weil sie halt einfach auch Geld reingeben, weil sie eigene Interessen verfolgen, für ihre Marke, für ihre Firma Interessen verfolgen. Und da finde ich, da habe ich ein bisschen Respekt vor dieser Entwicklung, weil früher als sonst wird, das sage ich nicht, weil ich Trainer werde im nächsten Jahr, aber früher als sonst wird der Trainer in Frage gestellt oder es wird das große Ganze in Frage gestellt und das hat schon ein bisschen Einzug gehalten, finde ich. Nicht extrem, aber es geht in diese Richtung.
Mhm. Mhm. Du, ich finde es das cool, dass du diese Wahrnehmung einbringst, dass du auch ein bisschen den Finger hebst, ja, und dass es eine Debatte darüber gibt, ja. Und du hast ja gerade schon ein bisschen beschrieben, wie du da deine Rolle dann als Experte siehst. Du willst dich ganz stark auf die sportliche Analyse konzentrieren. Gab es irgendwie einen anderen Experten, an dem du dich auch orientiert hast, so wie du es quasi machen willst oder auch eben nicht machen willst?
Wenn ich ehrlich bin, eigentlich gar nicht.
Du wolltest deinen ganz eigenen Weg nehmen.
Meinen eigenen Weg nehmen, meine eigene Sprache sprechen. Ich hoffe, es verstehen mich alle und nicht nur die aus dem Süden.
Also ich kann...
Ja, du verstehst mich, weil du aus dem Süden...
Ja,
aber es gibt sicherlich auch... ich glaube, wenn jetzt ein SCM-Fan, ich weiß nicht, ob der meinen Schweizer Dialekt so gut versteht, aber da muss er sich daran gewöhnen.
Das Geniale ist ja, dass das, was Andi Schmid gerade spricht, das bezeichnen die Schweizer als Hochdeutsch.
So ist es.
So ist es.
So ist es, ja.
Das ist Hochdeutsch. Aber ich verstehe dich exzellent. Ich glaube, die meisten verstehen dich auch. Ja. Ne? Okay. Und ja, du hast da ja gerade darauf hingewiesen, dass du der Meinung bist, dass das schon ein schmaler Grat ist, ja, zwischen, Also die Berichterstattung grundsätzlich begrüßt du ja auch, ja, wenn über Handball gesprochen wird. Ja. Sonst wärst du ja auch nicht Teil dieses dein Projekt. Es geht ja genau darum, ja, den Handball nochmal ganz anders in den Fokus zu bringen und eine noch größere Gruppe an Menschen dafür zu begeistern. Aber es ist dir offensichtlich sehr wichtig, dass es in gewissen Bahnen abläuft. Und übrigens einfach nur, weil kam mir gerade so spontan, ich meine, du hast vollkommen recht, es ist der Job des Kommentators, auch mal zu werten, aber man kann es ja immer so und so machen. Ja, man kann von oben herab werten oder man kann versuchen, immer noch fair zu bleiben. Also ich kann mich erinnern, weil wir ja unter uns sind und keiner zuhört, ich mache es ja jetzt auch schon seit über 20 Jahren tatsächlich. Und als ganz junger Kerl muss man natürlich auch erstmal seinen Weg finden. Und erste oder zweite Saison hat mich mal der große Noka Serdarusic, das war erste Saison sogar, am Schlawittchen geschnappt und hat mich ehrlich gesagt richtig eingenordet, ja? Weil ich nach seiner Meinung ein bisschen, also den falschen Ton einfach getroffen habe. Mhm. Und dann habe ich mir das nochmal angehört und hab total verstanden, was er meinte, und das hat mir gut getan. Ja? Mhm. Und ich find tatsächlich, da muss man seine Sprache finden. Und es ist, man kann es so und so machen, ja. Und dir ist offensichtlich sehr wichtig, auch deine Sprache eben zu finden. Ja? Jetzt habe ich ziemlich viel geredet, wir wollen ja dich ja hören, aber
nee, es ist, ja,
das finde ich ein spannendes Thema, ja, und ein wichtiges Thema.
Aber auch dafür fehlt die Zeit wahrscheinlich. Nee, aber es ist genau wie du sagst. Also im Endeffekt, jeder macht seinen Teil des Jobs, um den Handball voranzutreiben. Ich finde nur dieses plakative Bashing, was man jetzt auch teilweise in der Fußball-Bundesliga sieht, nicht zielführend. Und irgendwann ist es lustig und gut, wenn man das ein, zweimal hört, aber wenn das immer wieder vorkommt, ich glaube, das verläuft sich und verliert völlig an Wirkung. Und irgendwann ist es nur noch lächerlich und man nimmt es nicht mehr richtig ernst. Und das finde ich, das soll man im Handball nicht tun und das gehört sich nicht.
Also ich kann dir nur sagen, wir haben jetzt zweimal, glaube ich, zusammen kommentiert, oder? Ja. Mhm. Mir hat es riesen Spaß gemacht, echt.
Freut mich.
Und ich höre auch, dass das super ankommt, was du machst. Und ich finde einfach auch, weißt du, wenn's eine Mischung gibt, ja, von unterschiedlichen Charakteren und Typen, auch in dieser Expertenlandschaft, finde ich das super erfrischend. Ich meine, Kretsche ist die Institution unter den, das, weißt, für mich der Experte, so, und wenn er was sagt, das hat immer Gewicht und es hat auch so seine ganz eigene Art mit wahnsinnig viel Fachkompetenz, aber natürlich auch mit einer hohen Formulierungsfähigkeit. Er ist echt in der Lage, finde ich, in einem Satz drei Schlagzeilen zu produzieren, aber nicht irgendwie Klamauk oder irgendwas, sondern einfach, weil er das drauf hat. Oder auch Pommes mit seiner Art, Dagur jetzt, es gibt noch viele andere, ich fand auch Martin Schwalb, weißt, also das ist schön, dass es diese bunte Landschaft gibt und ich finde, dass du diese auf deine ganz eigene Art sehr bereicherst. Ja?
Deswegen, top, freue mich. Ja?
So, jetzt kommen wir so langsam zu dem Part, zu dem Bereich, den wir natürlich nicht zu kurz kommen lassen dürfen. Du wirst bald Trainer sein. Ja? Spielerkarriere haben wir vorhin schon besprochen, neigt sich dem Ende zu im kommenden Sommer und du wirst dann direkt den fließenden Übergang haben. Du bist ab 1.7. oder?
Genau,
1.7. Bist du Schweizer Nationaltrainer. Wie groß ist der Respekt vor diesem neuen Weg, vor diesem neuen Job? Du hast vorhin was gesagt, deswegen komme ich drauf, dass du gesagt hast, als junger Spieler hat man noch mehr die Angst zu scheitern, zu versagen. Wie groß ist die Angst, als Trainer zu versagen?
Wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so groß. Ich weiß, dass es Rückschläge geben wird und dass ich einige Fehler machen werde. Das weiß ich auch. Also ich gehe nicht irgendwie blind in dieses Abenteuer rein. Ich sehe es auch nicht, das Abenteuer. Es ist schon wohl überlegt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin nächsten Sommer 41. Also ganz ehrlich, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit, mich über Jugendstufen oder unteren Stufen irgendwo zu bewähren als Trainer. Ich möchte Vollgas rein. Für mich ist dieser Schritt perfekt, weil ich auch aus dieser täglichen Fremdbestimmung ein bisschen rauskomme, also nicht ein tägliches Training, was ich leiten muss oder was ein Spielplan hergibt, sondern ich habe wirklich eine gewisse Freiheit. Ich habe Zeit, mich auf gewisse Sachen vorzubereiten, für die Spiele vorzubereiten, die Spiele nachzubereiten. Das habe ich alles mehr Zeit. Und deswegen es klingt komisch und ich habe das auch mal gesagt, ich finde der Nationaltrainerjob der einfachere Einstieg als ein Clubtrainerjob. Es klingt wirklich paradox.
Ich finde, das ist die Frage, aus welcher Perspektive man das sieht.
Ja? Ich stelle mir aber vor, am 1.7. oder am 30.6. aufzuhören als Spieler und am 1.7. muss ich dafür sorgen, dass eine Saisonvorbereitung gut abläuft, dass die Spieler zum richtigen Moment auf dem Peak sind, körperlich wie mental, dass die Spiele vorbereitet werden jede Woche. Darum glaube ich, die Nationalmannschaft gibt mir da mehr Freiheiten, mich auch über den Tellerrand hinaus auszubilden. Ich habe Zeit, in die Bundesliga zu kommen. Ich habe auch mal schon mit dem...
Du hast auch guten Grund bei den vielen Schweizern, die in der Bundesliga spielen.
Ja, mittlerweile, genau. Und ich habe schon auch mit einigen Trainern gesprochen, die dann angefragt, ob ich mal 5-6 Tage vorbeikommen darf und ihnen ein bisschen über die Schulter gucken darf und mich da ein bisschen auch weiterzubilden.
Wer sind da deine Vorbilder als Trainer?
Ich habe keine Vorbilder so. Es gibt, ich finde, viele Trainerpersönlichkeiten spannend.
Also, nenn mal doch einen.
Oder ich finde, ja klar, dass Nikolai Jakobsen für mich natürlich ein Mentor sein wird.
Ist keine Riesenüberraschung. Mit dem du so lange bei den Löwen zusammengearbeitet hast. Ihr seid auch, glaube ich, immer noch freundschaftlich verbunden.
Sehr, ja. Und wir haben viel Kontakt und er hilft mir auch, wenn ich irgendwie taktische Fragen habe. Oder er wird mir sicherlich auch nächstes Jahr helfen. Außer wenn wir gegen Dänemark spielen, aber sonst wird er mir sicherlich helfen. Dann finde ich...
Kann er so eine Art Mentor für dich werden?
Ich hoffe es, ja. Also das habe ich ihn mal auch gefragt, ob er sowas übernehmen kann. Und das hat er eigentlich zugestimmt. Also wir haben schon viel Kontakt gehabt immer. Und ich werde ihn sicherlich das ein oder andere Mal um Rat fragen.
Eine bessere Situation kann es doch gar nicht geben. Ich meine, bei seinen Erfolgen...
Ja, noch besser wäre, wenn er mein Assistent wäre. Das wär
er dein Assistent? Ach so, hast du ihn das auch schon gefragt?
So direkt noch nicht, aber ich glaube, er hat bis 2030 unterschrieben bei Dänemark und er hat noch einige Talente in petto und deswegen glaube ich, geht er lieber auf Titeljagd mit Dänemark, als mein Assistent zu werden.
War es ein Gedanke, dass du sein Assistent wirst?
Nein.
Na, du machst keinen Assistent.
Nee, aber das möchte ich. Ich möchte das nicht. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen und ich werde ihn auch nicht kopieren. Aber er ist natürlich eine Persönlichkeit, wo ich viel mitbekommen habe. Dann auch wenn ich jetzt so in die Bundesliga gucke, da gibt es viele spannende Trainer. Ich finde auch einen Bennett Wiegert, der, ich glaube, den gleichen Jahrgang hat wie ich oder ein Jahr älter ist. Ich glaube, 82er Jahre.
82 ist er, glaube ich, gell?
Genau.
Du bist 83.
83. Und wir haben
Jungspund.
Jungspund. Und ich finde ihn auch, ich finde es auch cool, was sie da aufgebaut haben oder wie er sich gibt, auch dass er manchmal über die Stränge schlägt, das finde ich...
Das Emotionale?
Jeder schreit nach Typen und möchte Leute mit Ecken und Kanten und wir probieren das dann trotzdem irgendwie hinterher wieder einzudämmen. Ich werde jetzt nicht wie ein Rumpelstilzchen an der Seitenlinie rumtanzen, aber ich glaube schon, dass ich auch ab und zu vielleicht einen Schritt zu weit gehe. Das gehört nun mal auch zum Trainerjob dazu.
Da wirst du dich auch entpuppen müssen quasi, ja, und entwickeln müssen und deinen Stil finden. Und apropos emotionale Trainer, also bei allem, was recht ist, Nikolai Jakobsen, ja, wer den noch in Erinnerung hat in der Bundesliga, der, also Rumpelstilzchen waren, Entschuldigung, Scheiß dagegen manchmal, wenn ihm der Kragen geplatzt ist, ja, also... Du kennst dich ja aus mit sehr emotionalen Trainern und was du dir da zum Teil anhören musstest, das habe ich auch noch lebhaft in Erinnerung. Du hast am meisten abgekriegt, wahrscheinlich, weil er wusste, dass du es irgendwie aushältst, aber immer hast du nicht glücklich geguckt, wenn er dir einen Einlauf verpasst hast, hast in meiner Erinnerung. Ne?
Ja, das war halt seine
Art. Das war halt seine Art, gell? Ja. So, also das sind die Typen, aber nochmal, hey, zu dieser Mentorenschaft, ganz ehrlich, also was Besseres kann einem doch gar nicht passieren, wenn man so mit so einem Typen sich dann auch noch auf einer freundschaftlichen Ebene mit so viel Erfahrung, mit so viel Erfolg austauschen kann, ja, über diesen Job.
Ja klar, das ist ein Riesenvorteil. Ja. Ich finde sowieso die Vernetzung unter den Trainern finde ich sowieso extrem, extrem wichtig, weil man wirklich, ich habe auch heute nur, wo ich eben bei den Löwen im Training war, als ich Sebastian Hinze gesehen habe, da gibt es einfach zwei, drei Sachen, die ich mir dann schon nur abschauen kann, die ich noch nie gesehen habe. Das waren vielleicht eine Trainingsübung. Okay. Und das sind Sachen, ich glaube, da muss man sich, da hat man nie ausgelernt. Ob ich jetzt ein Neuling bin im Trainergeschäft oder ob ich 20 Jahre im Trainergeschäft bin, ich glaube, da hat man nie komplett ausgelernt.
Also du siehst dich als Lernender jetzt nochmal in dem Job?
Learning by doing wird es für mich sein. Es wird für mich so sein.
Das ist ja auch lernend, aber du kannst ja trotzdem Gespräche führen, aufschnappen, gucken.
Ich finde es auch interessant, beispielsweise über die Sportart Handball hinaus zu gucken, weil im Endeffekt geht es um Menschenführung, geht es um Führungspersönlichkeit sein. Was ich auf dem Feld war, muss ich nachher als Trainer sein. Und da kann man ja nicht nur vom Handball gute Führungspersönlichkeiten sich gewisse Sachen einholen.
Wirst du, ich meine, du hast als Sportler, als Handballer nach dem Höchsten gestrebt, ja? Wird das auch als Trainer so sein?
Also definitiv.
Definitiv.
Zu 100%.
So überzeugend kam und so schnell kam heute, glaube ich, noch keine Antwort.
Das ist klar. Also ich möchte, wie soll ich sagen, ich habe vorher gesagt, ich bin demütig erzogen worden, ich bin auch weiterhin demütig, aber habe gelernt, auch mir selber Ziele zu stecken. Und mein Ziel ist es, ganz oben anzukommen. Ich möchte mal...
Was wäre ganz oben?
Ja, ganz oben ist mal, um eine Champions League mitspielen zu können oder um einen Europameistertitel mitspielen zu können oder Weltmeisterschaft oder...
Also in Vereinsebene oder Nationalmannschaftsebene?
Ich muss eher sagen, es kann auch sein, dass ich nach einem Jahr sage, das ist überhaupt nichts für mich. Also... Ich glaube es nicht, aber es kann auch passieren und deswegen, das, was ich vorgesagt habe, ich habe nicht Angst vor dem Scheitern oder ich habe nicht Angst vor speziellen Wegen und deswegen, ich freue mich riesig auf diese Chance, was ich bekommen habe, mein Heimatland trainieren zu dürfen, das ist fantastisch. Ich werde alles, was ich habe, in diesen Job reinlegen, damit wir im Schweizer Handball vorankommen, damit wir erfolgreich sind. Und wo dann mein Weg mich hinführt, hat meine Frau dann auch noch was mitzureden und meine Kinder auch. Von dem her, ich nehme es dann Step by Step.
Aber es darf ruhig ins oberste Regal gehen. Ne? Das,
ich hoffe es.
Das kommt an. Es gibt Menschen, die dir das übrigens zutrauen, dass du da ankommst.
Als Spieler wird Andi als einer der Besten in die Geschichtsbücher eingehen. Ich bin überzeugt, dass er dies auch als Trainer machen kann. Er bringt alles mit, um ganz nach oben zu kommen. Siegermentalität, Leadership, taktisches Genie, Arbeitsmoral, Teamfähigkeit und so weiter. Die Frage stellt sich nur, wer wird für ihn das Abwehrtraining auf Außen machen? Da braucht er sicher einen guten Assistenten.
Das war nochmal Nick Tominetz, dein sportlicher Leiter. Leiter in Kriens-Luzern. Ich fand es großartig, weißt du, wie sachlich er das jetzt gerade vorgetragen hat. Ja, Andi, das ist doch echt eine super spannende Frage. Bist du eigentlich auch ein guter Abwehrtrainer?
Die Frage nervt mich.
Die Frage?
Ja, das nervt mich, weil ich...
Jetzt habe ich dich auch noch genervt.
Nee, du nervst mich nicht, aber weil ich die Frage schon viel gehört habe, auch von einigen deinen Kommentatoren sonst, die immer wieder meine Abwehrqualität in Frage stellen. Weil im Endeffekt, wenn du als Angriffsspieler weißt, was dir selber wehtut, wenn die Abwehr so deckt, dann weißt du auch, wie man decken soll, damit man den Angriff stoppt. War das verständlich? Oder?
Ich weiß, was du meinst.
Okay. Ja? Weil ich weiß ja, ich bin ein Angriffsspieler, habe nur Angriff gespielt, aber ich weiß, was uns wehgetan hat, wenn die Deckung so stand oder wenn sie sich so verhält.
Und du hast natürlich auch die gegnerische Deckung seziert.
So ist das, ja. Man beschäftigt sich ja, ich beschäftige mich ja eigentlich... Klar, mit dem Angriff einerseits, aber auch vor allem mit der gegnerischen Deckung. Und in der Theorie ist, also ich weiß, wie man in der Theorie verteidigt. Ich weiß, wie man sich hinstellen muss, um einen Angriff zu stoppen. Ich kann es nur nicht, aber ich habe auch irgendwann den Stempel bekommen, dass ich es nicht kann und habe es dann irgendwann auch akzeptiert.
Ja, aber was ist die Wahrheit?
Es ist die Wahrheit. Ja, also nein, wahrscheinlich nicht. Beate Mühl hat mal gesagt, ich hätte kein Abwehrgen in mir drin, weder im Fußball noch in sonstigen Sportarten. Nein, wahrscheinlich nicht. Nein, ich konnte es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich auch nicht so lange durchgehalten, ich würde nicht mehr mit 40 hier als aktiver Spieler sitzen, wenn ich immer gedeckt hätte.
Ja, du hast ja links außen hast du
ja gedeckt, außen, ja.
Und Pommes erzählt uns auch schon seit sehr vielen Jahren, dass das die entscheidende Abwehrposition ist.
Man macht Witze darüber. Aber man muss ehrlich sein, die Außenposition ist mittlerweile extrem wichtig geworden. Und da bin ich natürlich eine Fehlbesetzung, auch heute noch.
So, aber für das Traineramt, auch in Sachen Abwehr, brauchst du keinen speziellen Assistenten?
Denke ich nicht. Also ich brauch Leute um mich herum, die mir den Spiegel vorhalten und die mir nicht nur auf die Schulter klopfen, sondern die mich auch challengen. Das werde ich mir sicherlich auch, die werde ich sicher auch die Leute dazu holen. Aber ich beschäftige mich natürlich jetzt auch mittlerweile viel mit der Abwehr und bin mir auch bewusst, dass ein gutes Abwehrspiel und ein gutes Umschaltverhalten im heutigen Handball extrem entscheidend ist.
Andi, vielen Dank bis hierhin. Wir sind sehr gespannt auf den Trainer Andi Schmid. Jetzt machen wir eine ganz, ganz, ganz kurze Pause und dann schließen wir ab mit unserer berühmt-berüchtigten 7 schnellen Fragerunde. Das geht nur ein paar ganz wenige Minuten. Ich weiß, du sitzt schon auf Kohlen. Du hast es gleich geschafft. Ganz kurze Pause. Ja, ein paar Tage sind es nur noch. Dann ist das Jahr 2023 auch schon wieder Geschichte. Wahnsinn, wie schnell das ging. Ich hoffe natürlich, dass ihr ein richtig gutes Jahr hattet. Ich hatte ein sehr ereignisreiches, auch und insbesondere in Sachen Handball. Ich kommentiere jetzt tatsächlich schon seit über 20 Jahren diesen Wahnsinnssport und es ist Gott sei Dank kein Ende in Sicht. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich nach DSF, Sport 1 und Sky jetzt auch bei Dein mit dabei bin, eurem neuen Zuhause für den Handballsport. Und ein riesengroßes Vergnügen ist es auch, euch hier seit dieser Saison spannende Gäste aus der Handballwelt vorstellen zu dürfen, als Host von Hand aufs Herz. Ich habe mir schon gedacht, dass mir das großen Spaß machen würde. Und was soll ich euch sagen, es ist genauso gekommen. Und über Hand aufs Herz bin ich auch zu AG1 gekommen. Noch eine gute Sache aus diesem Jahr 2023. Je älter ich werde, desto wichtiger wird es mir, achtsam mit mir umzugehen, gerade auch in Bezug auf mein Immunsystem und meinen Energiehaushalt. Und da ist AG1 mittlerweile ein Fixpunkt in meiner täglichen Routine. Ich nehme AG1 jetzt seit diesem Sommer, also sagen wir mal so ein rundes halbes Jahr, und ich habe echt das Gefühl, dass ich mich seither energiegeladener und fitter fühle. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Übrigen im Link in den Shownotes. Ich habe das mittlerweile als fixe morgendliche Routine in meinen Alltag integriert. Ein Messlöffel AG1 in 250 bis 350 Milliliter Wasser einrühren, einmal am Tag. Ich mache am liebsten noch einen Spritzer Zitrone rein, gibt dem Ganzen nochmal Frische. Muss aber nicht unbedingt sein. Ich nehme es, wie gesagt, am liebsten morgens, kann man aber auch variieren. Ich habe einen passenden Shaker dazu, Wasser rein, Pulver rein, kräftig schütteln oder rühren, geht total easy. In AG1 steckt jahrzehntelange Forschung. Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen und Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Eine Packung reicht für einen Monat. Wer sich nicht ständig drum kümmern will, dass rechtzeitig Nachschub da ist, holt sich am besten das Abo. Dann wird dir AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit, pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Aktuell gibt es übrigens ein besonderes Angebot für die Hand aufs Herz Community. Auf drinkag1.com/handaufsherz erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von über 41 Euro gratis dazu. So, die 7 schnellen Fragen natürlich auch mit Andi Schmid. Bist du ready?
Yep.
Hervorragend. Wer ist eigentlich dein All-Time-Lieblingshandballer?
Sieben schnelle Fragen, hast du gesagt.
Ja, die Fragen sind schnell gestellt, ob sie schnell beantwortet sind.
Lieblingshandballer oder bester Handballer?
Ich habe nicht gesagt der Beste, sondern dein Lieblingshandballer.
Ich kann das nicht beantworten.
Dann, wenn ich jetzt sage, wem hast du wirklich richtig gern zuguckt oder wen hast bewundert als Spieler? Aus irgendeinem Grund.
Früher Glenn Solberg.
Mittelmann. Norweger.
Norweger, genau.
Jetzt der Trainer der schwedischen Nationalmannschaft, hat in Flensburg gespielt.
Kim Ekdal-Thurier.
Kimi?
Ja, weil es einfach so die ganze Erscheinung und die ganze Persönlichkeit. Okay. Und ich habe jetzt... Es gibt viele Spieler, die ich gerne zugucke, ja, die fantastische Handballer sind, aber so, ich war jetzt auf dem falschen Fuß, muss ich sagen.
Und du, das ist, weißt, das hat ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Kannst du die rausschneiden? Die.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Welchem deutschen Spieler würdest du gerne für die kommende Europameisterschaft einen Schweizer Pass verpassen?
Kai Häfner.
Warum? muss ich jetzt kurz nachfragen, weil ihr ein bisschen...
Ja, also wir sind eher schon dünn. Nee, das heißt nicht so stark, wir sind eher dünn besetzt, haben noch ein bisschen Verletzungssorgen und Kai würde uns gut tun.
Ja, in Anbetracht von einigen Verletzungen auch im deutschen Handball muss ich dich da leider enttäuschen. Kai ist zwar aus Süddeutschland, ja, aber wir werden ihn nicht abtreten.
Okay.
Was ist dein Traumjob im Handball in der Zukunft? Das kann, also als Trainer oder auch als Manager, oder wenn du jetzt sagst, du willst mal EHF-Präsident werden, also nach deiner Spielerkarriere.
Wie lange hat Mustafa noch Vertrag bei der EHF? Traumjob.
Der ist unbegrenzt.
Traumjob. Ich glaube, es gibt keinen Traumjob. Es gibt keinen Traumjob. Es gibt's nicht. Träume... Nein.
Wieso soll es das nicht geben? Wenn du sagst, du hast keinen,
okay, es gibt für mich ist der beste Job, den ich im Sommer antreten kann, ist Schweizer Nationaltrainer. Ja? Das ist für mich der beste, okay, Job, weil es mein erster Schritt ist, weil ich mit der Familie super vereinbaren kann, weil wir in der Schweiz leben, weil es mir gewisse Freiheiten gibt, weil ich Schweizer bin und den Schweizer Handball liebe. Und ja, braucht es mehrere Gründe. Aber es gibt keinen Traumjob.
Nicht den einen. Also nicht, dass du sagst, ich würde wahnsinnig gern mal den FC Barcelona trainieren.
Oder? Klar, wäre es romantisch, einmal Trainer der Rhein-Neckar Löwen zu sein.
So, das wäre meine nächste Frage gewesen. Werden wir dich irgendwann wieder bei den Löwen sehen?
Ja, ich werde sicher kommentieren nächstes Jahr ein, zwei Mal die Löwen.
Billiger Versuch, Andi.
Ich habe gesagt, bei meiner Verabschiedung habe ich gesagt, man sieht sich ja immer zweimal.
Ich habe das gehört.
Und das ist ja meistens so. Und die romantische Vorstellung ist schön. Und ich werde ewig mit diesem Verein verbunden sein. Aber vielleicht bleibt auch Sebastian Hinze die nächsten 10 Jahre hier Trainer und alles läuft gut.
Also dann kommst du halt in 10 Jahren.
Wenn ich in 10 Jahren...
Gibt's eine Vorabsprache?
Nein, auf keinen Fall. Was? Mit dem Verein?
Ja?
Nein.
Dass das irgendwann mal...
Nein, überhaupt nicht. 0,0.
Aber es ist... Irgendwie wäre es dann schon... Wär halt so,
ja, ja.
Das wären wir wieder bei den Märchen, aber du hast mir ja heute
ich
schon
gesagt... Ich bin ja kein Märchenfreund.
Du bist kein Märchenfreund. Nein.
Okay.
Wen wirst du eigentlich auf Rückraum Mitte dann aufstellen in der Schweizer Nationalmannschaft?
Das wird sich im Sommer entscheiden. Ja. Ich werde doch jetzt nicht über Spiele schwätzen, wenn ich noch Mitspieler bin. Das wäre völlig fehl am Platz vor einer Europameisterschaft. Aber es gibt einige Kandidaten und es gibt einige Spieler.
Manuel Zehnder spielt eine ziemlich spektakuläre Runde, gell?
Genau.
Für den THSV Eisenach.
Genau. Es gibt auch ein Beispiel mit Magdeburg, wo ich jetzt gerade gestern eben live gesehen habe, dass eigentlich fast 3 Rückraumitte miteinander gespielt haben. Also mit
Smarason,
klar, und Magnussen, das sind ja alles 3 unglaubliche spielstarke Rückraumspieler, die können alle auf Mitte spielen. Also es gibt auch Varianten, wo mehrere Rückraummitte-Typen auf dem Feld stehen.
Wäre denn für dich in der Funktion als Trainer oder auch Manager ist überhaupt denkbar, bei einem anderen Club als den Löwen in Deutschland zu arbeiten?
Ja, denke ich schon. Also nicht denke ich schon, weiß ich. Ich habe mich nicht, ich sage jetzt mal, die Löwen und ich sind nicht in einer Ehe und man darf nicht links und rechts gucken. Also wir hatten eine unglaublich schöne Zeit für beide Seiten, 12 Jahre lang. Die Zeit werde ich nie vergessen. Ich hoffe die Leute hier auch nicht. Aber es ist nicht so, dass ich immer noch in Löwenbettwäsche schlafe und das mein Leben lang tun werde. Es gibt viele spannende Vereine in Deutschland, aber das ist noch so weit weg für mich in meinem Kopf. Aber verbandelt bin ich mit den Löwen nicht bis zum Lebensende.
Und zum Abschluss, die Frage, die wir jedem
Resultat-Tipp.
Nichts Resultat.
Okay, jetzt habe ich schon gedacht.
Aber hörst du kein Hand aufs Herz, das gibt es so überhaupt nicht.
Was war die letzte Frage?
Wir fragen am Ende immer, wen sollten wir, nicht jetzt direkt den Nächsten, aber wen sollten wir unbedingt mal einladen in den Podcast?
Unbedingt mal einladen?
Die Gästeliste war natürlich jetzt schon relativ lang. Ja. Ne? Jetzt haben wir über 100 schon. Hast noch jemanden, den wir vielleicht nicht auf dem Zettel haben? Ne?
Ich würde mal einen Schweizer nehmen, das wäre...
Sag.
Habt ihr alle Schweizer schon durch?
Na, das glaube ich nicht.
Den Lukas Laube.
Okay. Ja. Kreisläufer vom TVB Stuttgart, genau. Der ziemlich.
Oder Samuel Spiel. Rödesberger hattet ihr schon?
Das habe ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm.
Ich einen von beiden.
Okay, vielen Dank. Andi.
Ja.
Hey, mega, dass das geklappt hat. Ich weiß, dein Terminplan ist ziemlich voll in diesen Tagen. Vielen Dank einfach.
Dankeschön. Ja.
Und dir und all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich auch. Ist ja nicht mehr weit hin. Ein paar ruhige Tage über Weihnachten. Guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann freuen wir uns alle brutal auf diese Europameisterschaft. Vielen Dank, Andi.
Danke.
Alles
dir.
Gute.
Auch von mir, frohe Weihnachten.
Dir persönlich. Dankeschön. Das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Wir sehen uns oder wir hören uns. Podcast. Ich bin total auf Sehen gepolt vom TV. Wir hören uns dann wieder im kommenden Jahr. Und ja, schön, dass ihr mit dabei wart. Ja. Bis dann. Ciao.